Hallo
und herzlich willkommen
zu Lukast,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Nachdem wir uns in der letzten Episode über Murnaus Nosferatu unterhalten haben, machen wir heute ein Remake des Vampirklassikers zum Thema. Wir reden über Nosferatu von Werner Herzog.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das ist meine Wenigkeit, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, herzlich willkommen zurück zu Nosferatu aus dem Jahr 1979 mit dem schönen Untertitel Phantom der Nacht. Haben wir beim letzten Mal, glaube ich, unterschlagen, Symphonie des Grauens. Jetzt sagen wir es dazu. Es geht um das Phantom der Nacht von Werner Herzog. Schauen wir mal. Bevor es losgeht, kommen wir, glaube ich, frank und frei zu unserer Kategorie WHWZG. Was haben wir zuletzt gesehen?
Wir müssen vorher noch was sagen, tatsächlich. Eine kleine Sache. Also erstmal, wir haben ja das letzte Mal den Original Nosferatu besprochen und haben uns ja eigentlich vorgenommen, jetzt den Herzog Nosferatu zu besprechen und als großen Jahresabschluss den neuen Film von Robert Eggers zu besprechen. Das wird nix, weil wir uns verschätzt haben. Dieser neue Film von Robert Eggers kommt ja gar nicht um Weihnachten dieses Jahres noch ins Kino, sondern in Deutschland erst im neuen Jahr, dann am 2.1. nämlich. Das heißt, das ist jetzt im Prinzip unsere letzte Folge für dieses Jahr. Nicht wie zuvor angekündigt die Eggers-Folge.
Die letzte Folge für dieses Jahr, tatsächlich, ja. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber dann kommt ja auch Weihnachten und so weiter und so fort. Wir hatten uns auch mal Gedanken gemacht, ob wir die verbliebene Zeit bzw. die verbliebene Kapazität bei unserem Host Podigy, keine Werbung an der Stelle, noch irgendwie anders nutzen können. Haben wir uns jetzt zumindest in diesem Jahr erstmal irgendwie dagegen entschieden, passt zeitlich alles nicht so ganz in den Rahmen, ja. Deswegen wird es dann erstmal für die kommenden 2-3 Wochen, ich glaube, das ist aber auch gar nicht so wild, etwas ruhiger werden, aber wir melden uns dann, wie Lukas gerade schon gesagt hat, zurück mit Robert Eggers neuen Streifen. Da bin ich sehr drauf gespannt. Der hat auch einen Untertitel, sofern ich mich dran erinnern kann. Fällt mir nur gerade nicht ein. Mir werden wir aber dann benennen. Ja, ist jetzt auch gar nicht so wild. Ja, Lukas, was hast du zuletzt gesehen?
Ich habe zuletzt tatsächlich ganz, ganz viel gesehen, aber ich kann dazu nichts sagen, weil das alles Rewatches sind oder Watches sind für den Jahresrückblick, der dann nach der Nosferatu-Folge dann höchstwahrscheinlich kommen wird im neuen Jahr. Deswegen sage ich dazu einfach gar nichts. Ich habe aber sehr viel gesehen und werde zu allem auch ein bisschen was sagen dann. Ja. Und du?
Ich habe tatsächlich, was ich jetzt hier verlautbaren und euch mal so näher bringen könnte, auch nicht gesehen. Ich meine, die letzte Folge ist jetzt nicht super kurz her, aber auch nicht super lange. Dazwischen war einfach wenig Zeit für irgendwelche neuen Filme. Ich habe Gladiator noch mal gesehen, beziehungsweise jemandem gezeigt, der den Film noch nicht kannte. Da habe ich mich, sage ich mal, ermächtigt gefühlt, den pädagogischen Zeigefinger zu heben. Na, das müssen wir aber noch nachholen. Ja, aber dazu habe ich eigentlich so ziemlich alles in unserer Folge schon gesagt. Und ich glaube, es gibt auch bereits einen Text bei Letterboxd, den ihr mal nachlesen könnt. Wir sind ja jetzt beide wieder bei Letterboxd ansässig.
Stimmt, ja.
Ich schon eine ganze Weile, du jetzt seit neuestem wieder. Bei mir gibt's da so ein paar Textchen, falls ihr da mal Lust habt. Da kommt ihr über mein privates Profil bei Instagram rein. Da sind diese Filmnotizen auf jeden Fall verlinkt. Könnt ihr euch mal durchlesen. Ich glaube, da ist Gladiator dabei. Falls er nicht dabei ist, das muss ich überprüfen, lade ich den noch hoch, da gibt's auf jeden Fall einen Text zu. Ja, genau, insofern habe ich eigentlich nichts gesehen und ich habe aber auch noch die ganze Rewatch und überhaupt Watch-Arbeit zum Jahresrückblick vor mir. Ich habe zwar einiges im Kino gesehen, aber auch nicht so viel, wie ich möchte. Meine Liste ist noch relativ lang, das kann ich jetzt aber zum Glück alles mit diesen ganzen Video-on-Demand-Sachen, die es da bei Prime etc. gibt, ganz entspannt in den Weihnachtsfeiertagen und darüber hinaus zwischen dem Fest nachholen. Das werde ich auch machen, habe ich im letzten Jahr auch so gemacht. Das war ganz entspannt, habe ich noch wirklich noch positive Erinnerungen, dass man da mal so diese ganzen interessanten Filme des Jahres in so 2-3 Wochen einfach mal so durchbinscht. Waren einige schöne Filme dabei, könnt euch ja nochmal reinziehen, unsere Film-Highlights aus dem Jahr 2023, ja, 2024 lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber habe auch nichts zuletzt gesehen, außer wie gesagt Nosferatu von Werner Herzog, den habe ich ganz sogar zweimal gesehen, obwohl ich den schon vorher kannte, ich hatte ihn vorher schon einmal gesehen, ich weiß gar nicht, ob allein oder irgendwie mit Freunden. Aber ja, jetzt noch zweimal und wenn es nichts weiter gibt, würde ich sagen, steigen wir ein.
Auf jeden Fall. Ich kannte den Film ja noch nicht. Kannte vorher den Original Nosferatu natürlich. Kurz bevor wir ihn besprochen haben, habe ich ihn dann auch nochmal geschaut, beziehungsweise bevor wir ihn angekündigt haben, dass wir über ihn sprechen werden. Und für mich war das sehr schön, denn ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt, dass ich ein bisschen heiß auf diesen Film bin und dass ich den vielleicht am Abend nach unserer Besprechung zum Originalfilm noch schauen werde. Habe das dann auch direkt gemacht, habe die Blu-ray dann rausgeholt und das war wunderschön und haben sogar am selben Abend gleich direkt nochmal gesehen, weil ich hatte dann Bock, noch ein bisschen was zu zocken und habe nebenbei so ein bisschen was laufen lassen auf YouTube und wollte mir dann eigentlich mal so ein paar Videos angucken, was irgendwelche Leute zu diesem Film denken, irgendwelche Video-Essays oder so. Und habe festgestellt, ach, den gibt es ja auch komplett auf YouTube. Und dann habe ich ihn einfach nebenbei auch nochmal so ein bisschen laufen lassen. Da auch in der Originalsprache, weil mir zunächst nicht bewusst war, dass die Originalsprache ja Englisch auch in diesem Fall ist eigentlich. Also das ist die
Ach,
eigentliche
okay, das wusste ich nicht.
Hauptsynchronisation. Wahrscheinlich auch, weil es ja durchaus ein internationaler Cast ist. Also Isabella Adjani ist ja zum Beispiel Französin, wobei die ganz gut Deutsch können soll, habe ich mal gelesen. Und es gibt dann natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Synchronfassungen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Weißt du zufällig, wer in der italienischen Fassung den Dr. Van Helsing spricht? Ist dir das bewusst?
In die italienische Fassung, die Doktor. Könnte es ein alter Bekannter sein?
Es ist ein alter Bekannter, den du gesehen hast auf jeden Fall schon, weil wir in unserem Podcast schon mal über einen Film mit ihm gesprochen haben. Ich muss mir jetzt nur den Namen. Ah, ich habe den Namen. Okay.
Oh.
Wer könnte es sein? Ein Italiener.
Ein Italiener, der in einem Film vorkam, den wir bereits besprochen haben.
Richtig.
Und der hier als Synchronstimme.
Im italienischen Original, also in der italienischen Synchronfassung, den Dr. Van Helsing spricht, ganz genau.
Puh. Italiener.
Ich weiß nicht, ob dir der Name irgendwas sagt, deswegen sage ich ihn einfach mal. Arturo Dominici.
Sagt mir nichts.
Der spielt in Wenn die Stunde von Dracula
Okay.
kommt, dieser Vampirfigur,
Ja.
tatsächlich.
Ah, okay.
Das fand ich einen ganz lustigen Fun Fact, den
Dominiki.
ich auf Wikipedia aufgeschnappt habe, weil da gibt es eine ziemlich schöne Genese auch schon zu dem Entstehungsprozess des Films und so. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch durchlesen. Ja, jedenfalls, das fand ich einen ganz witzigen Fakt und war eine sehr schöne Erfahrung, weil dieser Film, ich musste dann feststellen, dass dieser Film, und darüber werden wir jetzt in den nächsten vielleicht 1,5 Stunden oder 1 Stunde oder was weiß ich sprechen, über weite Teile sehr ähnlich funktioniert wie dieser Originalfilm, aber dann doch in eine gänzlich andere Richtung abbiegt und eigentlich von vornherein auch schon so ein bisschen anders ist, so im Großen und Ganzen. Und weil ich jetzt gesagt habe, er funktioniert so ein bisschen ähnlich wie der Originalfilm, dann ist natürlich auch klar, dass die Geschichte eventuell so ein bisschen ähnlich ist. Aber vielleicht kannst du uns noch mal reinholen, wie die
Ja.
Story dieses Films eigentlich so ist.
Mache ich gern. Du hast es schon mal so ein bisschen angeteasert. Nimmt sich von dieser grundlegenden Handlung aus dem Jahr 1922 eigentlich nicht viel. Es gibt wieder.
Übrigens mit Spoilern, das muss ich immer
Richtig,
wieder dazu
absolut.
sagen. Wir spoilern
Ja.
hier, ne?
Also bis zuletzt, bis ins Kleinste werden wir das Ding durchgehen. Kommen wir nicht drum rum. Ja, also es gibt wieder eine Person. Diesmal heißt sie auch wirklich Jonathan Harker. Ein Immobilienmakler reist im Auftrag seines Arbeitgebers Renfield nach Transsilvanien, um dem Grafen Dracula ein Haus in der altbekannten norddeutschen Stadt Wismar zu verkaufen. In einem abgelegenen Schloss des Grafen erkennt Harker bald die schreckliche Wahrheit. Dracula ist in Wirklichkeit ein Vampir oder führt das Leben eines Vampirs. Der Graf ist fasziniert von einem Bild Harkers Frau Lucy, das wahrscheinlich an sowas wie einem Schlüsselband oder an so einer Taschenuhr befestigt ist. Und daraufhin beschließt Graf Dracula nach Wismar zu reisen, das Haus natürlich dort zu kaufen. Und er lässt den geschwächten Harker zurück. Ja, er hat ihn ja mehr oder weniger so wie aus Murnaus Film zum Teil ausgesaugt, dann quasi eingesperrt in dem Schloss. Und dann fällt ja Harker noch so ein paar Meter herunter und ist dann ja mehr oder weniger wie in so einer Art Fieberschlaf oder Fiebertraum und relativ angeschlagen. Genau. Dracula begibt sich daraufhin auf eine unheilvolle Schiffsreise in die Stadt Wismar natürlich, begleitet von Särgen voller Erden, voller Erde und Ratten. und natürlich dann letztlich auch der Pest. Während der Überfahrt dezimiert er die gesamte Schiffsbesatzung, sodass ein gespenstisches, verlassenes Schiff im Hafen von Wismar einläuft. Mit ihm kommt die Pest in die ahnungslose Stadt. Soweit so bekannt. Parallel dazu schafft es der schwer erkrankte Harker auch nach Wismar zurückzukehren. Seine Frau Lucy erkennt relativ früh, fungiert hier wieder so ein bisschen als Medium, die drohende Gefahr durch den Vampir und fasst den Entschluss, Dracula aufzuhalten, zu vernichten, seine Pläne zu durchkreuzen und ihm quasi mit seiner Achillesferse im übertragenen Sinne zu besiegen. In einem Akt der Selbstaufopferung hält sie dem Vampir bis zum Morgengrauen bei sich, überlässt sich ihm, gibt sich ihm hin im vollen Bewusstsein, wodurch er im ersten Sonnenlicht des Tages zu Staub zerfällt. Zu Staub zerfallen ist sie nicht ganz richtig, er liegt dann mehr oder weniger verkrampft in der Ecke, anders als bei Murnaus Film. Ja, genau, und das war eigentlich so im Kurzüberflug die Story. Ja, mehr gibt es eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen dazu. Relativ genau. Basic.
Ja, genau. Man kann im Prinzip also sagen, es ist so im Großen und Ganzen dieselbe Geschichte wie im Original. Also wir haben so eine gewisse Struktur, die sich an bestimmten Orten auch langhangelt. Einfach, also wir haben zu Beginn eine kleine Darstellung des Lebens in Wismar. Wir haben eben die Reise nach Transsilvanien, den Aufenthalt auf Graf Orlocks Schloss, die Rückreise nach Wismar über das Schiff, beziehungsweise dann die Bruno-Ganz-Figur, die ja hier Jonathan Harker heißt, interessanterweise. Also diese Verfilmung von Werner Herzog orientiert sich namentlich bei den Namen der Figuren an dem Originalroman von Bram Stoker, Dracula. Dann haben wir eben eine weitere Fortsetzung des Lebens in Wismar, die Bedrohung durch Graf Orlok und die Ratten, die dann kommen. Und dann eben zum Schluss die Selbstopferung von Lucy im Endeffekt. Das ist so die grobe Struktur, die wir auch im Original hatten. Es gibt aber so ein paar kleinere Unterschiede, nämlich was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, ist, dass gerade die erste Hälfte des Films sehr, sehr schnell und staccatoartig abgehandelt wird. Also es sind im Prinzip nur so ein paar Schlaglichter eigentlich aus den Originalszenen, die dann aber dafür sorgen, dass man trotzdem eigentlich weiß, das ist genau die Geschichte, die ich damals eigentlich schon gesehen habe. Ne? Also ich habe mal geguckt, nach 11 Minuten ist im Prinzip der ganze Anfang schon vorbei und Jonathan Harker macht sich auf den Weg nach Transsilvanien und das geht halt alles sehr, sehr schnell und es gibt auch nicht so eine große ausufernde Szene dann in diesem Wirtshaus, in dem er dann rastet, sondern das ist ein Shot, er kommt an, die ganzen Leute kommen zu ihm hingerannt und begrüßen ihn und dann sitzt er direkt im Wirtshaus und sagt in die Runde, ja, ich mache mich heute noch oder mach morgen noch auf zu Graf Dracula und dann sind alle total entsetzt, ne? Also das wirkt wirklich so,
ja,
ne? Also man hat so das Gefühl, dass diese Figuren auch nur für die Szenen tatsächlich da sind, ne? Also das sind wirklich sehr, sehr stark hinkonstruiert, so im Großen und Ganzen. Und das geht halt alles relativ schnell und es gibt dann eben noch ein paar andere Unterschiede, wie zum Beispiel, dass die Schiffsreise von Graf Orlok nur sehr, sehr kurz dargestellt wird. Wir bekommen da im Prinzip nur ganz, ganz wenige Momentaufnahmen und sehen auch nicht, wie er irgendwie auch nur eine Person umbringt auf diesem Schiff, sondern es ist so, es wird dann gegen Ende so dieser klassische Shot wiederholt, wie er von unten gezeigt wird dann und dann quasi überdeckt geht. Ja. Also der Film geht schon davon aus, okay, diesen Originalfilm kennen wir ja eigentlich, ne? Und er muss dann irgendwie Differenz herstellen zu diesem Original und das macht er dann auf eine andere Weise, zu der wir dann vielleicht noch kommen können, nämlich vor allem über Ästhetik. Gehst du da soweit mit, Lukas?
Auf jeden Fall, na klar. Wir haben hier schon also so ein paar Szenen, die das Ganze letztlich zu einem eigenständigen Film addieren. Du hast es bereits angesprochen, die Wirtshausszene ist relativ kurz. Wir haben auch nicht diese Parallelmontage, dann beispielsweise, die wir besprochen hatten, mit einer Hyäne, nicht mit einem Schakal, mit einer Hyäne. Haben aber nachfolgend dann auch nochmal so ein Gespräch am Lagerfeuer mit diesen Sinti und Roma, die dann nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ihm eigentlich erzählen, quasi aus erster Hand, was es mit diesem Schloss und diesem Grafen auf sich hat und dass das alles ja auf einem bösen Fluch basiert und dass dort Illusion und Tücke herrscht. Das haben wir im Originalfilm nicht so. Diese Sache mit Illusion und Tücke, also so dieses selbstreferenzielle schon dekonstruieren von wegen, da ist nicht einfach ein Graf, der irgendwie böse ist, sondern das Ganze hat irgendwie eine zwielichtige Ebene. Das macht hier Werner Herzog meiner Meinung nach als einziger, also dieses Fass als einziger auf, geht so selbst den Mythos ein bisschen an und Das beginnt für mich da, wie gesagt, wenn die dort alle zusammensitzen, er wird dann auch wieder so ein Büchlein finden, so ein kleiner Katechismus, wo dann eben drin steht, was ist mit den Flüchen und mit dem Dracula und mit dessen Wiedergeburt und mit dessen Fluchgeschichte an sich auf sich hat. Hier gibt es Parallelen, hier gibt es Unterschiede, aber im Großen und Ganzen, ja, wie du schon sagtest, basieren die Unterschiede eher so, ich würde eher also schon sagen, im Subtilen, natürlich auch im Ästhetischen, aber auch in der Aufbereitung des Films. Also das Medium unterscheidet sich hier maßgeblich in sich selbst. Also man könnte jetzt natürlich sagen, irgendwie metamedial gibt es hier große Unterschiede zwischen 1922 und 1979. Das kann man sicherlich auch alles noch herausarbeiten. Du wirst sicherlich auch noch ein paar Worte zu Werner Herzog verlieren. Genau, und das führt letztlich dazu, dass wir... Ich habe in der Recherche gelesen, dass man auch von einem Remake sprechen kann, wenn man die Szenen jetzt, sage ich mal, in ihrer Reihenfolge, in ihrer Kadenz abklopft, da könnte man schon sagen, okay, hier wird ein Film nachempfunden, hier wird einem Werk, einem kulturellen Gut irgendwie Reminiszenz gezollt. Aber von einem Remake im populären oder gegenwärtigen Sinn zu sprechen, halte ich für ein bisschen schwierig. Können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ob das jetzt ein, landläufiges Remake ist oder nicht. Aber ja, ist ein Film, der auf jeden Fall Unterschiede hat, der nochmal ein paar ganz andere Töne setzt, der auch in der Ausstaffierung der Nosferatu-Figur selbst nochmal einige Unterschiede und nochmal einige Facetten hinzufügt, die es jetzt in Murnaus Nosferatu so noch nicht gab, beziehungsweise vielleicht in einem anderen Ton, in einer anderen Facette. Können wir aber auch überall drüber reden. Ich würde dir erstmal soweit natürlich zustimmen. Mhm.
Wir können ja auch gleich mal direkt über den Anfang sprechen, der sich eklatant unterscheidet von dem Original von Murnau. Im Original ist das ja so, dass wir direkt in dieser idyllischen Stadt einsteigen. Es ist liebliche Musik. Wir haben eine Hauptfigur, die fröhlich in das Haus zu seiner Freundin kommt und die sich liebkosen. Und dann bekommt er halt später diesen Auftrag und es ist alles ganz traurig, dass er jetzt weggehen muss und so. Werner Herzogs Film fängt nicht so an, sondern hier bekommen wir erstmal direkt Leichen präsentiert, die ich extrem interessant finde, weil ich das Gefühl habe, dass diese Leichen in so einem Zustand des ewigen Schreiens sind tatsächlich. Wir haben so die weit geöffnete Münder und es fühlt sich so an, als ob diese Menschen inmitten des Leidens sozusagen gestorben sind sozusagen oder dann ihr Leben vielleicht leben mussten vielleicht auch, ne? Und bekommen als nächsten Shot direkt eine Fledermaus und es wird direkt etabliert, alles klar, jetzt wisst ihr Bescheid. Das wird zum einen auch wieder um Vampire gehen, ist ja irgendwie logisch bei einer Nosferatu-Verfilmung. Zum anderen wird das aber auch wesentlich düsterer. Das heißt, es wird direkt einem mitgegeben, vielleicht seht ihr jetzt gleich so eine heile Welt irgendwie von einem liebenden Ehepaar oder sowas. Was wir übrigens gar nicht sehen, finde ich persönlich, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber es wird direkt im Prinzip deutlich, dass das hier eine ganz, ganz andere, vielleicht keine andere Geschichte wird, aber der Film hat nicht so diesen Approach wie im Originalfilm, dass wir im Prinzip diese heile Welt haben und immer weiter sickert sozusagen das Ungute in Form von Nosferatu und den Ratten dann in die Gesellschaft ein, sondern der Film ist von Beginn an schon so geeicht, dass hier etwas Unangenehmes ist. Und vielleicht fangen wir dann auch gleich mal mit diesen ersten Szenen von dem Ehepaar an. Das fand ich nämlich schon sehr bedrückend. Es fängt mit einem Albtraum an, den die von Isabella Adjani gespielte Lucy nachts hat. Und sie muss dann getröstet werden von Jonathan Harker, hier verkörpert durch Bruno Ganz. Auch jemand, der dann im neuen deutschen Film, dazu werde ich dann später tatsächlich auch noch was sagen, eine wichtige Rolle gespielt hat. Und als nächstes haben wir dann dieses Frühstück. Beide sitzen in weiß gekleidet innerhalb dieser weißen Wände an diesem Frühstückstisch, haben sich nichts zu sagen. Jonathan Harker steht dann plötzlich auf und geht zur Arbeit und es wirkt irgendwie total entfremdet. Das heißt, wir haben von Beginn an schon so ein Gefühl, irgendwas ist hier faul. Dieses eigentlich glückliche Familienkonstrukt oder was vielleicht der Großteil der Bevölkerung zu dieser Zeit als glückliches Familienkonstrukt, vielleicht mit einem fehlenden Kind dann noch, erahnt hat oder so gesehen hat, Das, da gibt, da sitzt irgendwie ein Stachel drin, der nicht entfernt wurde oder der entfernt werden müsste. Und deswegen hat das von Beginn an schon einen Approach, der ja sowas Unheilvolles einfach hat, ne? Und wir haben hier im Prinzip von Beginn an kein Glück, sondern man hat das Gefühl, die Figuren sitzen in so ganz festen Routinen dann drin. Es wird auch irgendwie nahegelegt, dass das dann immer halt so ist, weil die frühstücken halt immer so, ne? Und dann geht der Mann halt zur Arbeit und so. Also es hat gar nichts Glückliches von dieser Idylle, die wir im Originalfilm haben irgendwie, ne? Es wirkt total befremdlich dann.
Ja, das Frühstück wird ja auch nicht gemeinsam genossen. Er isst da irgendwie ganz schnell was und sie ist besorgt darüber. Und man merkt schon irgendwie so ein bisschen, zumindest in der Szene, zwar spielen da irgendwie Katzen um die Blumen ringsherum und das macht so eine ganz friedvolle Stimmung. Und wie gesagt, dieser Raum, der ist ja wirklich lichtdurchflutet. Und alles könnte auf der Oberfläche eigentlich so einen romantischen Anschein erwecken. Aber irgendwie ist dieser Jonathan Harker schon ja so ein bisschen verhetzt in Eile. Vielleicht bestehen da irgendwelche Existenzängste. Wir haben es hier mit einem jungen Ehepaar zu tun, das vielleicht erstmal dabei ist, sich in eine Gesellschaft zu situieren und dort eben ja der Versuch unternommen wird, vielleicht irgendwie in die Mittelschicht einzusteigen, erwerbstätig zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen, ein Haus zu besitzen, vielleicht dann, wie gesagt, auch irgendwann ein Kind und der Beruf darf ja auch nicht zu kurz kommen und die Frau bleibt zu Hause und er grämt sich den ganzen Tag. Tja, lässt zumindest Raum dafür offen, dass es hier schon irgendwelche Vorboten gibt. Ja, die vielleicht etwas Unheilvolles vorausahnen lassen. Ich fand auch schon, dass in Nosferatus, im
Monat, ja.
Nosferatu-Film von 1922, im Murnau-Film, ja, Harkers Frau auch schon so gefühlig war, so ein bisschen, naja, so wehmütig, vielleicht auch so ein bisschen wehleidig und so der Emotion und dem Sentimentalen zugewandt. Harker auch hier natürlich das ganze Gegenteil, mit der Blick auf die Arbeit fokussiert, pflichtbewusst und dann auch irgendwo ja, seinem Chef, also hier genau, Renfield unterordnend, hier gespielt von ja, Roland Tupper, können wir nochmal drüber reden, eine ganz interessante Rolle, unterscheidet sich zu Nosferatus, beziehungsweise Murnau's 1922 erschienenen Film Nosferatu, etwas, aber in einer ganz besonderen Hinsicht. Und ja, wie gesagt, er bekommt dann ja auch relativ schnell den Auftrag und du hast ja bereits gesagt, innerhalb von 11 Minuten haben wir die Zweisamkeit der beiden auch irgendwie abgehandelt. Ja, es gibt da nochmal eine relativ lange Szene des Abschieds. Ja, da vergewissern die beiden sich natürlich nochmal ihrer Sehnsucht zueinander und ihrer Liebe und das dann nochmal irgendwie, wenn dann alles mal irgendwie da, wenn mal Ruhe einkehrt und alles wieder normal ist und er diesen großen, gefährlichen Job erledigt hat, dass man sich gegenseitig wieder mehr umeinander kümmern möchte und so weiter. Aber ja, so dieses Auseinanderdifferenzieren der beiden Liebenden, das ist dort irgendwie schon so ein bisschen spürbar. Nicht zuletzt auch durch den Score, der auch schon sowas, der schon was Melancholisches hat, der schon so ein gewisses Verblassen von irgendetwas, was man noch gar nicht am Anfang des Films genau bezeichnen kann, vorausdeutet. Der auch so dieses Schwermütige, aber dann doch irgendwie harmonische und liebevolle, aber dann doch irgendwie versiegende vorwegnimmt, was sich dann natürlich im Laufe des Films manifestiert. Ja, genau. Also relativ kurz, relativ, ich würde jetzt nicht sagen oberflächlich, die Figuren sind jetzt nicht in ihrer tiefen Struktur super ausdifferenziert. Zumeist, also vor allem die Figur Lucy Harker und Jonathan Harker. Am Zentrum rückt dann natürlich immer näher Klaus Kinski in Form von Nosferatu. Werden wir drüber sprechen. Aber ja, so viel erstmal zum Anfang würde ich auch zustimmen.
Genau, und ich würde aber auch sagen, dass gerade dieser Anfang uns schon relativ gut deutlich macht, mit was für einem Film wir es hier eigentlich zu tun haben. Also wir haben es natürlich mit einer Nosferatu-Verfilmung zu tun, mit einem Remake vielleicht auch dann in diesem Sinne. Aber wir haben es hier auch vor allem mit einem Film von Werner Herzog zu tun, der eben für eine ganz bestimmte Periode des deutschen Filmes steht, nämlich den neuen deutschen Film der späten 60er und 70er Jahre. Das heißt so ein bisschen parallel, und da finde ich, das ist mir gerade eine schöne Parallele aufgefallen, zum New Hollywood Kino, was ungefähr zur selben Zeit dann eben in die Blüte gekommen ist. Und der neue deutsche Film, der vor allem 70er Jahre, muss man dazu sagen, zeichnet sich eben durch so ein paar Elemente aus. Er ist eine Gegenreaktion auf die 50er und 60er Jahre, die eben noch sehr tief, was ihre ästhetischen Eigenschaften angeht, was ihre Narrative und ihre Plots angeht, und auch die Genres, die bearbeitet wurden, eben im Film des Nationalsozialismus drin stecken. Wer das nochmal genauer hören möchte, kann sich unsere Folge von Wir Wunderkinder anhören, wo wir darüber ganz exzessiv gesprochen haben. Und darauf wurde dann eben reagiert durch unter anderem Regisseure wie Rainer Werner Fassbinder, wie eben Werner Herzog, wie Wim Wenders, wie Volker Schlöndorff, Margarete von Trotte und noch weitere. Und das ist ganz interessant, denn wir haben es ja eigentlich mit Filmen zu tun, die eigentlich zum ersten Mal seit eben diesen 50er und 60er Jahren gesellschaftliche Strukturen hinterfragen. Das heißt, Themen wie Rassismus spielen hier eine Rolle, Klassengefälle spielen eine Rolle, soziale Konstruktionen, vielleicht auch so feste Ehekonstruktionen, Beziehungskonstruktionen, ne, die, wo dann im Prinzip so ein Stachel einfach mal reingelegt wird und gesagt wird, ja, also diese Idylle, die wir eigentlich hier als Vorstellung haben oder die so propagiert wird in der Bundesrepublik Deutschland, medial auch vielleicht, oder die vielleicht in gewissen Vorstellungen dann der Menschen, dann der Individuen dann auch drinsteckt, ganz so einfach ist es eben nicht. Und ich fand die Parallele, die mir gerade eingefallen ist, ganz gut, nämlich zu einem Film, der ungefähr zur selben Zeit entstanden ist, nämlich Philip Kaufmans Invasion of the Body Snatchers. Wir haben es ja auch mit einem Remake zu tun, eines Filmes aus den 30er Jahren. Das Original stammt von Don Siegel, der auch die Dirty Harry Filme gemacht hat, oder den ersten zumindest. Und wir haben es mit einem Film zu tun, der davon handelt, dass eben eine idyllische amerikanische Gesellschaft von Aliens überfallen wird. Und diese Aliens zeichnen sich dadurch aus, dass sie in die Menschen hineinschlüpfen und deren Körper übernehmen, ne? Und im Originalfilm ist das tatsächlich so dargestellt, dass wir eine sehr idyllische Familienkonstruktion am Anfang haben, die in keinster Weise kritisch hinterfragt wird. Und dann kommen eben von außen die bösen Aliens im Prinzip, übernehmen dann die Menschen und dann steckt das Böse drin. Also das wurde damals auch stark gelesen als ein Symbol für den drohenden Kommunismus aus der Sowjetunion dann eben. Und Philip Kaufmans Remake hat im Großen und Ganzen denselben Plot, zeichnet sich aber dadurch aus, dass eigentlich auch schon diese ersten Momente, wenn die Aliens noch gar nicht da sind, dieses Dunkle und Düstere haben. Also wir haben da auch so ein Paar, was sich total entfremdet hat voneinander. Also die Frau kommt dann nach Hause von der Arbeit, der Mann sitzt dann auf dem Sofa und schaut einfach Sportsendungen, beachtet sie überhaupt nicht. Dieses ganze Haus, in dem die leben, wird auch wie in einem Horrorfilm dargestellt. Das heißt, du hast sehr viele dunkle Ecken, aus denen etwas kommen könnte. Figuren werden teilweise durch mehrere Gänge hinweg gefilmt, so als ob zwischen der Kamera und den Figuren dort hinten noch ganz viel passieren könnte. Irgendwo könnte aus der Ecke irgendwas rausspringen oder sowas. Es ist total dunkel und düster. Das heißt, hier wird schon gesagt, auch ohne dass die Body Snatcher da sind, gibt es im Prinzip schon ein Problem mit diesem Beziehungskonstrukt im Endeffekt, ne? Also, oder man könnte auch sagen, die Body Snatcher sind eigentlich schon da, denn tatsächlich unterscheiden sich die Body Snatcher dann später auch gar nicht so sehr von den eigentlichen Menschen in dem Sinne, ne? Also die Gefahr kommt nicht von außen, sondern sie ist eigentlich schon in der Gesellschaft angelegt, was ja eine schöne Parallele ist zu dem Nosferatu-Konstrukt, weil wir ja auch in dem Originalfilm schon dieses Einsickern des Bösen aus von außen haben. Und das ist eben hier, das haben wir hier zwar auch dann, aber trotzdem gibt es schon diese Entfremdung. Also ich musste, wie gesagt, auch bei diesen weißen Klamotten mit der weißen Tapete drumherum daran denken. Irgendwie wirkt es so, als würden diese Figuren dort drin kleben. Als würden sie so fest konstruiert sein. Und sie sprechen ja auch überhaupt nicht wirklich miteinander. Ja. Diese ganzen Dialoge wirken auch so einstudiert eben, so theatralisch. Die lassen sich auch aussprechen ganz in Ruhe. Und trotzdem merkt man, okay, der Mann will auf jeden Fall weg irgendwie. Ne? Und er bekommt diesen Auftrag. Und dann haben wir diese Abschiedsszene und die wirkt, obwohl wir eben keinen Stummfilm haben. Ganz kurz zur Erklärung, wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass dieses theatralische Schauspiel auch dadurch dient, sozusagen das auszugleichen, was man nicht durch Stimmen auffangen kann. Dann hast du aber bei der Abschiedsszene trotzdem so diesen dieses theatralische Armstrecken von Lucy in seine Richtung, ne, was irgendwie total übertrieben ist gefühlt, ne, und das wirkt alles so theatralisch und so entfremdet von einer, in Anführungsstrichen, normalen menschlichen Reaktion. Und das ergibt total Sinn, dass eben Werner Herzog der Regisseur ist hier irgendwie, ne? Also ich würde tatsächlich sogar sagen, wenn man nur diese ersten Minuten hätte, könnte der Film sogar auch in einen Film weiter abdriften, über den wir schon mal gesprochen haben, nämlich Rainer Werner Fassbinders Warum läuft Herr R. Amok? Ja, ne? Also okay. Das meine ich damit. Weil da, dann könnt ihr euch mal angucken, da habt ihr wirklich so einen Prototypen eigentlich für den neuen deutschen Film. Mhm. Im Prinzip passiert gar nicht so viel. Über die ästhetischen Eigenschaften sprechen wir dann noch, denn es ist hier ein ganz interessantes Mischmasch, wie ich finde. Mhm. Aber irgendwann kommt aus dieser vermeintlichen Normalität heraus, explodiert es einfach und irgendwie rastet dann jemand aus einfach, ne? Und merkt, dass er als Individuum, als menschliches Subjekt in diesem Konstrukt nicht, das wird dem nicht gerecht einfach,
ja. Ne? So. Ja, Harker sagt ja auch selbst, als er den Auftrag erhält, dass er ganz, oder dass er nicht abgeneigt ist, diesen Auftrag dann auch wirklich bereitwillig anzunehmen, eben mal diese Stadt zu verlassen. Und ich finde, das ist ein ganz schöner Aphorismus, diese Stadt zu verlassen, in der ein Kanal in den anderen quasi fließt und alles irgendwie so mit sich selbst in sich in einem Kreis bewegt, in einer Suppe, irgendwie isoliert und abgeschieden von dem, was noch so in der Welt passiert, alles irgendwie so, seinem Hamsterrad nachläuft und da möchte er eben mal ja irgendwie aussteigen. Ist auch, wie gesagt, ganz dankbar drüber. Natürlich gibt es dann noch Lucy, die dann irgendwie so diesen Point of Return darstellt, so ich muss jetzt hier überleben und ich muss jetzt hier wieder zurück und ich muss jetzt irgendwie Lucy beschützen und so weiter und so fort. Aber von der Sache hier haben wir es hier mit einem Jonathan Harker zu tun, der ja, dort nicht nur mit Widerwillen und nicht nur wegen des monetären Erfolgs hingeht, so wie das vielleicht in Murnau anklang, sondern auch der sich durch dieses Ausbrechen aus dem Alltäglichen, aus diesem, wir frühstücken jetzt hier und alles ist schön und heiti-teiti und jetzt muss ich zur Arbeit und jetzt dann komme ich wieder zurück und dann muss ich wieder frühstücken, dann gehe ich wieder zur Arbeit und so weiter, der da auch bewusst vielleicht auch so ein bisschen selbstverleugnend, er möchte sich vielleicht auch gar nicht so sehr eingestehen, wie er es vielleicht möchte, aber ausbrechen möchte und das letztendlich durch ja eine Grenzerfahrung auch macht und ja letztlich auch eine Transformation unternehmen wird, die in dem Film niemand anderem zuteil werden wird, zumindest nicht so manifest, wie es der Film bis zur letzten Sekunde zeigt. Was darüber hinaus passiert, da könnte man spekulieren. Aber letztlich wird Jonathan Harker eine Wandlung durchschreiten, von der man nicht weiß, findet er das gut? Hat er das gewollt? Ist es vielleicht sein Wunsch gewesen, als im Akt des Passierens, wo dann auch, wie gesagt, ein Schnitt besteht, und wir dann nicht wissen, was ist eigentlich am Ende passiert, als die beiden sich dann wieder, während drauf kommen, getrennt haben. Da kann man drüber spekulieren, ob das Ganze nicht, umgedeutet, neu gedeutet werden kann, als man das eigentlich für gewöhnlich deuten würde, dass wenn jemand von seiner Liebsten getrennt wird und letztlich als Vampir, als Charakterlose, als lieblose Silhouette wiederkommt, machen würde. Ganz interessante Entwicklung, die Jonathan Harker hier durchschreitet. Macht aber auf jeden Fall Sinn, mit dem, was du sagtest, dass wir dann hier eben auch einen Herr R. Haben, der hier, wie gesagt, seine Exit-Strategie sucht und versucht irgendwie dem Ganzen zu entfliehen. Vielleicht könnte man das theoretisch auch so deuten, beziehungsweise parallelisieren, ja.
Vielleicht auch metamedial deuten, dass das ja auch das wesentlich Spannendere für ein Publikum ist, ne? Also der Film sagt ja im Prinzip durch dieses schnelle Abarbeiten der Szenen auch, ich weiß doch, wo ihr eigentlich hin wollt. Ich weiß doch, dass ihr eigentlich auf dieses coole Schloss wollt und dass ihr dann sehen wollt, wie Klaus Kinski in diesem Nosferatu-Kostüm aussieht und so. Und das sind ja dann auch Szenen, die auch nochmal so ein bisschen ausgekostet werden zumindest, ne? Dieses Essen, was er dann mit Klaus Kinski dann hat oder mit Dracula in dem Fall. Man weiß immer nicht, ob man Dracula oder Orlok sagen muss in dem Fall, aber in dem Fall ist es Dracula. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde es auch spannend generell, dass wir es hier mit einem Film zu tun haben, der zum einen ästhetisch sehr stark an den neuen deutschen Film erinnert. Also wir können ja mal so ein paar Sachen aufzählen einfach. Da haben wir das Drehen an, oder vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Es geht erstmal darum, glaube ich, dafür zu sorgen, dass das, was dort in den Film dieser Ära gesehen wird, auch als tatsächlich passiert dargestellt wird. Beziehungsweise, dass es so dargestellt wird, dass wir es hier nicht mit einem reinen fiktionalen Film zu tun haben, sondern das wird, die Narrative werden ästhetisch an die Realität herangerückt, sagen wir es mal so, durch verschiedene Elemente. Diese Elemente sind zum Beispiel, dass man an Originalschauplätzen dreht. Kann man jetzt erstmal sagen, war im Originalfilm auch so. Mhm. Aber wir haben es hier eben auch mit Städten zu tun, die als diese erkennbar sind, zumindest wenn man sie kennt, sag ich mal. Also da wurde größtenteils in Delft und Schiedam gedreht, das sind Orte in den Niederlanden, in Garmisch-Partenkirchen, dann in verschiedenen Orten in der Slowakei, auf Burg Pernstein in Mähren. Das ist übrigens interessant, diese Burg taucht auch in Van Helsing auf, dieser 2004er-Verfilmung von, ich glaube, Stephen Sommers mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Also auch da wurden Szenen davon gedreht. Und, spannender Fact, auf dieser Burg wurde auch für den Nosferatu-Film von Robert Eggers gedreht.
Ach, okay, es sind Tschechien, ne, glaube ich. Das ist dann bestimmt nicht irgendwie genau. Rumänien oder nicht dieses mythologisierte Transsilvanien. Okay, dann weder Wismar noch irgendwie Rumänien noch irgendwie sonst wo.
Genau, in Lübeck wurde noch gedreht, das war im Originalfilm auch so, okay, also das kennt man da. Ne? Ja. Und ich finde es da erstmal sehr interessant, dass wir es zwar mit einem historischen Setting zu tun haben, aber auch die Stadt am Anfang überhaupt nicht historisch aussieht. Also diese Arten, wie die Brücken bebaut sind, wie die Häuser bebaut sind und so, auch wie die Menschen sich dadurch bewegen und so, das wirkt für mich wirklich wie eine Kulisse. Und das setzt sich im Verlauf des Films, würde ich auch sagen, fort. Also auch wenn wir dann auf der Burg sind und im Prinzip eine derart geringe Ausstattung der Innenräume haben, wenn sich Jonathan Harker dann teilweise nur durch weiße Wände bewegt, im Prinzip, ne? Das wirkt für mich so, als hätte hier jemand, und auch noch mit einer von einer Handkamera begleitet, ne, was ja auch diesen Realismus-Effekt hat, ne, als ob wirklich jemand hinterherläuft, sozusagen. Das wirkt für mich wirklich so, als hätte jemand einfach eine Kulisse ausgewählt und sich in Anführungsstrichen keine Mühe gegeben, diese auszustatten. Das klingt jetzt erstmal negativ, ich meine das aber positiv, weil dadurch ja auch die Konstruktion dieser Welt nochmal deutlicher sichtbar wird. Mich hat das sehr stark erinnert an, ich weiß nicht, ob du das kennst, einen Kurzfilm von Christoph Schlingensief, Das Geheimnis des Grafen von Kaunitz. Das ist ein Film, in dem eine relativ junge Gruppe von Jugendlichen sich aufmacht in eine verlassene, scheinbar verlassene Burg, und die bewegen sich dann durch ganz, ganz ähnliche Innenräume, bis sie dann feststellen müssen, dass sie es dort auch mit einem bösen Grafen zu tun haben, der so eine dunkle Gestalt ist. Geht so circa 20 Minuten, glaube ich. Habe ich mal auf Mubi gesehen, toller Streamingdienst, keine Werbung. Und das fand ich sehr, sehr ähnlich. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Elemente, die diesen Realismus-Effekt bewirken, nämlich, dass wir es hier kaum mit künstlichem Licht zu tun haben. Also wir haben größtenteils Licht, was eben Sonnenlicht ist oder Kerzenstrahlen oder sowas, ne? Und dann eben auch diese Handkamera im Endeffekt, die ich schon erwähnt hatte. Ja. Dass wir auch keine große Post-Production im Großen und Ganzen haben, sondern es wirkt wirklich, als hätte da direkt jemand diese Figuren begleitet und sich aber keine große Mühe gegeben, das als ein Kunstwerk, wenn man so möchte, auszustatten. Ich finde aber trotzdem, dass der Film etwas sehr Künstlerisches hat, eben durch diese theatralischen Dialoge der Figuren und durch diese Gesten und so, ne? Also man hat das Gefühl, man filmt eigentlich die Realität ab, aber die Realität ist eine Konstruktion. So würde ich das mal irgendwie umschreiben, ne? Also ich habe so das Gefühl, dass dadurch eben auch die Realität und unsere gesellschaftlichen Mechanismen so als Konstruktion eben offengelegt werden sollen. Also der Film oder Herzog legt hier seine Geschichte sehr bewusst an unsere Realität auch an, sozusagen. Und das passt wunderbar zum neuen deutschen Film, der ja gerade an diesen gesellschaftlichen Mechanismen und diese zu enttarnen interessiert ist. Dann
irgendwie, ne? Wir haben ja bereits bei Mona aus Nosferatu gesagt, dass wir hier natürlich einen Film der Weimarer Republik haben, der sich dem Expressionismus bedient, vielleicht nicht in Gänze verschreibt, aber haben wir hier noch etwas von diesem expressionistischen Impetus irgendwie vorliegen in Herzogs Film?
Ich würde sagen, eigentlich kaum. Es gibt aber einzelne Momente, wo diese zu tragen kommen. Also wir hatten ja beim letzten Mal auch schon darüber gesprochen, über den Schatten, der an die Wand projiziert wird. der ja heutzutage auch noch von vielen Horrorfilmen durchaus mal kopiert wird. Das ist etwas, was absolut da auch anschlussfähig ist. Dann einzelne Shots, die eins zu eins wiederholt werden. Ich habe schon erzählt mit dem auf dem Schiffsdeck sozusagen, wobei wir hier einen Balken im Weg haben, der so ein bisschen stört. Ne? Also das ist vielleicht auch so ein Störelement, über das man mal nachdenken kann vielleicht. Ansonsten weiß gerade nicht, wie das nochmal war, wenn er durch die Stadt geht, wenn Orlok oder hier Dracula zum ersten Mal in die Stadt reingeht. Ich glaube, das wird relativ kurz gehalten und wir haben aber auch ein Close-up von seinem Gesicht mittendrin irgendwie, ne? Wie, ja, das wäre jetzt so. Fällt dir was ein direkt? Hast du da was?
Also ich gehe auf jeden Fall mit. Wir haben hier tatsächlich Szenen, die ja fast eins zu eins nachgespielt sind. Ich erinnere an die Szene, wenn Graf Orlok seine Särge in diesen Salzspeicher trägt, dann wirft das, glaube ich, sowohl im Original als auch in Herzogs Film einen großen Schatten. Er wird irgendwie durch eine Laterne oder durch den Mondschein angeleuchtet und wirft einen Schatten auf diesen Salzspeicher und dieser Schatten ist dann natürlich viel, viel größer und man kann mithilfe des Schattens viel besser erkennen, dass er da gerade irgendwie die Särge da in die Tür reinträgt. Und das ist eine Szene, die wir, glaube ich, eins zu eins im Film, in beiden Filmen haben, die hier ja nachgeahmt wird, der irgendwie eine Hommage gezollt wird. Man könnte vielleicht höchstens noch sagen, dass vielleicht Kinskis Schauspiel manchmal so ein bisschen expressionistisch ist. Er neigt ja dazu, immer sehr ausdrucksstark zu spielen, mit seinem Gesicht zu arbeiten, natürlich auch mit seinen Gliedmaßen zu arbeiten, hier vor allem natürlich die Finger, die Hände, die er mit ins Spiel bringt, um ja seine emotionale Lage irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Aber ansonsten kann man, glaube ich, schon sagen, dass der Film relativ frei von diesem expressionistischen Vorbild Murnaus ist, was ja auch nicht ein Paradebeispiel des expressionistischen Films ist. Also das war ja damals schon nicht so, damals gab es schon irgendwie einen großen Naturalismus. Und hier eben auch, natürlich haben wir viele Naturbilder, wir haben hier viele wirklich natürliche Tableaus, die einfach gezeigt werden, die einfach wirken sollen und die einfach für sich irgendwie eine auratische Wirkung haben, wie sie eben ja dann letztlich in dem Editing angeordnet sind. Aber ansonsten relativ wenig, würde ich auch sagen. Du hattest gerade beschrieben, dass sich ja Jonathan Harker in auf der Burg da in irgendwelchen weißen Räumen bewegt hat. Ich denke da an einen, dass wenn er da so die Treppe hochgeht und dann steht er quasi am Treppenaufgang und hinter ihm sieht man quasi einen weißen Gang nach hinten gehen. Das ist für mich fast irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Bild, das eins zu eins aus Murnaus-Filmen sein könnte. Man hat wenig Farbe, man hat aber diesen Hell-Dunkel-Kontrast und weiß gar nicht, ist es jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild, ist es kein Schwarz-Weiß-Bild, weil eben dieser Kontrast durch dieses Farblose beziehungsweise durch dieses Entsättigte so ein bisschen angedeutet wird, dass man vielleicht hier irgendwie versucht, dem Original mal so eine Szene zu schenken.
Genau, und ich finde es auch ganz spannend, dass es gerade eben Werner Herzog ist, der diesen Film macht, der eben zwischen dem neuen deutschen Film und klassischen Stilelementen des neuen deutschen Films rangiert und eben dafür auf diesen Nosferatu-Mythos zurückgreift und dadurch eben auch diese übernatürlichen mythischen Elemente reinbringt, beziehungsweise Elemente, die fest in ein bestimmtes Narrativ oder ein bestimmtes Vorwerk, wenn man so will, rangeheftet ist. Denn Werner Herzog hat das ja in seiner Karriere durchaus ein paar Mal gemacht, wenn man auch zum Beispiel an einen Film denkt, den er ein paar Jahre vorher gemacht hat, den kennst du auch, Agirre, der Zorn Gottes. Da bearbeitet er ja diesen Roman von Joseph Conrad, The Heart of Darkness, das Herz der Finsternis, der ja mehrmals in der Filmgeschichte auch verfilmt wurde. Also man denke auch an Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, den wir auch schon mal besprochen haben.
In diesem Und der Podcast. Auch 79 erschien, ne?
Stimmt, der auch 79 erschien. Das ist ja, stimmt, das fällt mir auch gerade was auf. Stimmt, genau. Und Agirre war, ich glaube, 72 oder so, 72, 73 oder sowas, auf jeden Fall ein paar Jahre vorher. Und er hat das ja später auch nochmal mit anderen Filmen gemacht, wie Bad Lieutenant von Abel Ferrara hat er ja mal aufgegriffen mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. und noch so ein paar andere Sachen gemacht. Also es ist jetzt vielleicht dann ein Regisseur, der vielleicht von jemandem wie Rainer Werner Fassbinder dann doch so ein bisschen entfernt ist, obwohl die sich stilistisch teilweise ziemlich ähneln irgendwie. Also ich musste bei Aguirre zum Beispiel daran denken, dass wir es ja da mit dieser Expedition zu tun haben, aber trotzdem wirkt das ja alles gefühlt wie eine Dokumentation irgendwie. Ne? Und es wirkt aber trotzdem so real dann dadurch und auch dadurch, dass man eben Klaus Kinski da in dieser Rolle hat. Und das finde ich hier nämlich im Übrigen auch, dass Klaus Kinski jemand ist, der einen total rauszieht aus diesem Film auch oder aus der Diagese in einer gewissen Weise. Ne? Damals vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, weil der Typ damals schon eine relativ große Medienpräsenz hatte. Also diese ganzen Ausraster, die wir von ihm so kennen, ein paar davon hatten wir schon. Es gibt ja diesen ganz berühmten von Fitzcarraldo, das war später dann erst. Aber viele dieser Interviewauftritte, wo er dann auch mal ein Publikum beschimpft oder sowas, das ist zur damaligen Zeit schon passiert. Das heißt, man kennt Klaus Kinski da schon als eine Star-Persona aus dem deutschen Fernsehen einfach. Der Otto-Normal-Zuschauer kennt den aus dem deutschen Fernsehen und vielleicht auch so anderen Filmen, in denen er mal mitgespielt hat, wie zum Beispiel Werken von Sergio Leone oder auch Sergio Corbucci, er hat ja in Italien relativ viel gemacht. Und eben aus Aguirre. Ne? Aber ansonsten so im alltäglichen Leben kennt man den vor allem aus dem Fernsehen erstmal. Und da ist es natürlich ganz spannend, dass man dann ihn dann in dieser Nosferatu-Rolle hat, wo Friedrich Wilhelm Murnau im Original noch gesagt hat, ich besetze hier bewusst jemanden, den kein Mensch kennt, aus dem Ganzen mit Max Schreck, ne? Der vielleicht ein Theaterschauspieler war, aber auch kein allzu großer Bekannter, sondern er ist eher so diesem Prinzip gefolgt, was man ja auch heutzutage bei vielen Horrorfilmen hat, dass man erstmal sich Leute ranholt, die keiner kennt, damit man sozusagen in der Diagese des Films drin bleibt als Zuschauer und nicht rausgerissen wird oder sofort sagt, ja, das hier, den kenne ich doch, das ist doch Cillian Murphy oder wer auch immer. Ja. Ne? So. Mhm. Das finde ich ganz, ganz spannend, dass dieser Mischmasch dadurch passiert. Und das macht er auf verschiedenen ästhetischen Ebenen eben auch. Du hast jetzt schon angesprochen, die Schatten beispielsweise, die dort eine Rolle spielen. Und dann natürlich auch die ganz oft eingesetzte extradiegetische Musik, unter anderem ja Wagners Rheingold, was immer wieder vor allem auf der Reise zum Schloss hin gespielt wird. Und was natürlich auch etwas ist, was ein Publikum auch kennen kann erstmal, ne? Und ne? Was einen erstmal so ein bisschen rauszieht und vielleicht auch den Film generell als eine Art Konstrukt dann erkennen lässt. So.
Ich überlege gerade, ich versuche mich gerade in die Lage reinzuversetzen. Also wir sind Ende der 70er. Du hattest bereits gesagt, der neue deutsche Film ist quasi am Arbeiten. Mir fiel gerade noch ein, dass solche Filme wie Apocalypse Now rauskamen, wie vielleicht auch Alien, der kam ja auch in 1979 rauskam. Und dann fällt auf einmal Werner Herzog ein, der irgendwie 5 Filme mit Klaus Kinski gemacht hat. Oh, wir widmen uns einem Horrorfilm. Mir war auch nicht bekannt, dass Werner Herzog irgendwann mal was mit dem Horrorgenre zu tun hat. Wir widmen uns einem Horrorfilm aus dem Jahre 1922 und meinen, dass das die Gesellschaft, meinen, dass das die Kunst und Kultur irgendwie jetzt braucht oder irgendwie in einer Form bereichern könnte. Halte ich schon für ein mutiges Unterfangen, das denn eben auch noch mit einem Klaus Kinski in dieser übermächtigen, übergroßen, wirklich umarmenden Hauptrolle zu machen, der dann mit Voranschreiten des Films ja eigentlich immer dominanter wird und immer mehr die anderen Figuren irgendwie aus dem Zentrum drängt und sehr, sehr, sehr präsent ist.
Und das trotz, dass wir hier Leute wie Bruno Ganz haben, den man auch aus Wim Wenders schon kannte, der hat relativ häufig mit dem zusammengearbeitet und auch, gut, ich glaube Isabella Adjani war damals noch gar nicht so bekannt, aber später dann in Possession vor allem, ne? Also daher kennen wir sie auf jeden Fall, da spielt sie ja die Ehefrau von, wie heißt er hier, Jurassic Park, den wir in Event Horizon auch hatten, der Sam Neill, genau.
Ja. Stimmt, ja. Sorry,
genau. Wollte ich nicht unterbrechen.
Das Jurassic Park, ich nur kurz richtig einwerfen, ja. Da Jeff Goldblum, nee.
Ja, ja.
Nee. Ja, genau. Und dann würde ich ja sagen, okay, die Vorlage 1922 ist, also Nosferatu, Monos Nosferatu ist ein Horrorfilm. Okay, und jetzt haben wir hier Nosferatu und das ist ja nicht mal, ist ja nicht mal ein richtiger Horrorfilm, so wie man das irgendwie für die Filme der 70er und 80er im Genre-Horror erwarten würde. Also wir haben es ja hier nicht jetzt mit diesem Splatter-Film, nicht mit diesem Exploitation-Film zu tun, die ja in dieser Zeit irgendwie en vogue waren und die ja da irgendwie für Gesprächsstoff und auch sicherlich für gesellschaftlichen und verbalen Sprengstoff gesorgt haben, sondern wir haben es ja Ich würde ja nicht mal sagen, dass man das jetzt irgendwie als lupenreinen Horrorfilm kategorisieren könnte. Ein Horror findet ja gar nicht so wirklich statt, so wie man das vielleicht auch in der Zeit verstanden hat, wie sich in der Zeit auch das Horrorgenre formiert hat. Also hier sind ganz viele marktuntypische ja, Elemente miteinander verbunden. Wo mir gerade irgendwie so ein bisschen, wir machen das natürlich jetzt irgendwie aus dem cineastischen Interesse, aber wo mir jetzt einfach aus so einer kollektiven Sicht der damaligen Zeit gerade das Gefühl fehlt, nachempfinden zu können, wie wäre es jetzt, wenn ich im Jahr 1979 leben würde, quasi mit der Filmwelt des Jahres 1979 vertraut bin und jetzt quasi meine Zeitung aufschlage und sehe, dass Werner Herzog einen Film aus 1922, ja, remaked mit Klaus Kinski als Horrorfilm und. Also das ist eine Mischung und ich würde dem Film jetzt unterstellen, ohne es zu wissen, die jetzt nicht für den großen Cash Grab gesorgt hat. Also ich glaube, dass der Film jetzt nicht übermäßig erfolgreich war, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Aber ja, das finde ich ein ganz interessanter Versuchsaufbau und zeigt auch eigentlich, wie egal Werner Herzog, glaube ich, auch einfach die Resonanz war oder die gegenwärtige Resonanz, mit die sich dann vielleicht in Form von irgendwelchen wohltätigen oder positiven Elogen der Filmindustrie würdigt und die vielleicht in hohen Besucherzahlen oder einem großen Boxoffice irgendwie endet und in Preisen und in Trophäen und so weiter. Ja, also hier sind irgendwie ganz viele Zutaten, die das Ganze zu einer aus der jetzigen Sicht natürlich spannenden Mischung machen, aber aus der damaligen Zeit finde ich das fast schon irgendwie, ja, so ein bisschen paradox, genau diesen Film zu der Zeit irgendwie so zu realisieren, wie er es natürlich gemacht hat.
Ich glaube, es macht aus der Sicht von jemandem wie Werner Herzog schon irgendwie Sinn, der sich, glaube ich, eher als einen Künstler versteht, der einem Publikum eben auch sowas wie gesellschaftliche Strukturen nahebringen möchte und eben da knietief im neuen deutschen Film drin liegt. Weil der neue deutsche Film war ja nie der absolute Cash Grab, der war ja nie wahnsinnig groß erfolgreich. Auch die Resonanz jetzt heutzutage ist ja relativ, also Werner Herzog kennt man vielleicht noch, weil er immer noch Filme macht, kann man sagen. Aber Rainer Werner Fassbinder, wenn du mal Leute auf der Straße fragst, wer das ist, dann wird das, glaube ich, recht schwierig. Was sehr paradox ist, weil wenn man zum Beispiel nach Frankreich guckt, wird das als einer der größten Regisseure gesehen, die jemals Filme gemacht haben. Habe ich zumindest mir mal sagen lassen von jemandem, der mal ein Buch geschrieben hat über nicht den neuen deutschen Film, aber sich mal mit dem deutschen Film generell beschäftigt hat. Und ich glaube, sich besonders stark dann mit dem Film der 90er Jahre, mit Angela Schaneleck und so weiter und Christian Petzold und dann eben 2000er und so weiter beschäftigt hat und da auch eben zurückgeblickt hat auf die, ne, Resonanz des deutschen Films im Großen und Ganzen. Und das ist heutzutage, also auch Wim Wenders kennt halt keiner, ne? Also man hat vielleicht mal einen Film von ihm gesehen, wie diesen The Two Popes oder sowas, aber man verbindet jetzt den Namen nicht unbedingt mit ihm, ne? Und ich finde es eigentlich einen ganz interessanten Versuchsaufbau, dass man diese Botschaften, die man transportieren möchte, in das Korsett eines eigentlich relativ bekannten Stoffes zur damaligen Zeit mit Nosferatu eigentlich schon packt. Weil diese Popularität war natürlich zum gewissen Zeitpunkt zwischendurch nicht gegeben, weil es halt keine Kopien von dem Film gab, ne? Aber man wusste schon, es gab so etwas wie Nosferatu. Man kannte vielleicht einzelne Bilder irgendwie und so. Und diese Popularität hat sich ja dann im Prinzip bis heute fortgesetzt, dass Leute ja auch in diesen Robert Eggers-Film ja hoffentlich zahlreich gehen werden. Aber auch allein die Tatsache, dass man sagt, okay, dieser Film hat jetzt vor kurzem sein 100-Jähriges gehabt. Wir machen jetzt einen Film und die Leute werden das auf jeden Fall kennen. Also Nosferatu, mindestens ein Bild hat man mal gesehen, ne? Und selbst wenn man als Kind SpongeBob gesehen hat, wo mal kurz Nosferatu vorkam.
Am Lichtschalter.
Ja, genau. Das sind so Sachen, die kennt man halt dann irgendwie, ne? Oder dieses
tatsächlich.
Bild von Max Schreck so. Da ist man mal drüber gestolpert, auch wenn man vielleicht den ganzen Film nicht gesehen hat, so, ne? Und ich fand das schon sehr spannend, dass man vielleicht das als einen Anlass nimmt oder eine Möglichkeit nimmt, vielleicht ein größeres Publikum zu erreichen, um dann eben diese Gesellschaftskritik, die dort drin steckt, eigentlich zu formulieren. Denn das muss man ganz klar sagen, und das ist bei deinen Äußerungen jetzt auch schon rausgekommen, um den Horror geht es diesem Film überhaupt nicht. Also wir haben vielleicht eine etwas gruseligere Szene im Schloss, wenn Klaus Kinski so auf Bruno Ganz zugeht und die Kamera dann eben auch rückwärts läuft, ne, und dann ihn so, die beiden so nebenher begleitet. Das hat dann schon mal einen ganz schönen Punch. Aber ansonsten würde ich sagen, dass sogar der Originalfilm, und da rede ich vor allem über die Szene auf dem Schiff, aber auch über ein paar andere Sachen, nochmal deutlich mehr Punch hat oder deutlich mehr Gruselpotenzial, ne? Weil gerade das, was ja auch so, was bei mir sich zumindest so festgehalten hat, diese Überfahrt nach Wismar, die spielt hier ja gar keine Rolle im Großen und Ganzen, ne? Das sind zwei Bilder im Endeffekt, die mal kurz eingeblendet werden und wir wissen, was passiert ist, aber wir wissen nicht, wie es passiert ist. Und vielleicht das, was man sich vielleicht auch von einem Robert Eggers-Film jetzt erwartet, dass vielleicht so etwas auch mal ein bisschen mehr auserzählt wird und mehr gezeigt wird, da muss man gucken, was er für einen Approach nimmt dann. Das finden wir in diesem Nosferatu-Film überhaupt nicht, sondern das sind so Übergangsphasen und der Film interessiert sich eigentlich darum, dafür, ich habe euch zu Beginn diese Gesellschaft, dieses Gesellschaftskonstrukt gezeigt und das dekonstruieren wir jetzt in der zweiten Hälfte des Films. Und das hängt ganz, ganz stark, für meine Begriffe zumindest, mit der Figur des Klaus Kinski zusammen oder mit der Figur des Dracula, würde ich sagen. Und da würde ich dir mal eine Frage stellen, wie hast du die Figur so gelesen, vielleicht auch im Unterschied zum Originalfilm? Was würdest du da so sagen?
Also ich muss dir wieder erstmal zustimmen. Ich würde natürlich sagen, dass in Murnaus Nosferatu der Grusel und der Horror und das Schaurige natürlich viel expliziter ausgestellt wird in den verschiedenen Setpieces, als es jetzt Werner Herzog tut. Ja, also Graf Orlok wird dargestellt, hatten wir natürlich in lang und breit erzählt, als unheilvolle, irgendwie auch entfremdete Entität. Ich hatte in Vorbereitung auf, wie gesagt, den 1922er Nosferatu gelesen, dass auch häufig ja Nosferatu so in seiner Metapher als irgendwie als insektenähnliche Gestalt wahrgenommen wird, die irgendwie wie so eine Motte rauskommt, wenn es dunkel ist, sich irgendein Ziel sucht, um ihren Trieb zu befriedigen, dann, sobald es aber hell wird, schon wieder weg ist und irgendwie so ein insektenähnliches Dasein führt, ohne irgendwie Psychologie, ohne, also zumindest so diese anthropomorphe Psychologie, so eine menschliche Psychologie ohne Emotionen, ohne eben dieses Menschelnde, was dann aber wiederum in Herzogs Nosferatu auf einmal da ist. Also hier wird es richtig deutlich. Hier merken wir, okay, in diesem Nosferatu, in diesem Graf Dracula, da steckt irgendwie mehr drin, als jetzt einfach nur die Befriedigung eines Triebs und das Heimsuchen einer verbrämten Gesellschaft mit einer Krankheit. Wir haben es hier zwar physiognomisch, also so vom Äußeren her, haben wir es noch, da haben wir Klaus Kinski, der in seiner Maske stark an Graf Orlok orientiert ist. Ja, wir haben wieder diese langen Ohren, diese langen spitzen Fingernägel, dieses bleiche, kahlgeschorene Gesicht, gerötete Augen und so weiter und diese wirklich spitzen, dolchartigen, ja, man kann sagen, so Hasenzähne, aber es sieht jetzt nicht irgendwie grotesk komisch aus. Es hat schon seine Wirkung, gerade in der Szene, die ich auch als einzige, wirklich, sag ich mal, gruselige Szene oder schaurige Szene bezeichnen würde, als er dann eben in der Tür steht und auf Jonathan Harker zugeht. Das ist wirklich so die einzige Szene, wo man sagt, okay, hier kommen wir langsam in den Bereich, wo irgendwie so ein bisschen Thrill da ist. Ja. Also ich hatte bereits gesagt, Kinskis Nosferatu, so wie Kinski ihn spielt, ist es eine sehr, sehr dominante Figur, der man so diese Melancholie der Vergänglichkeit, die auch diese Sucht, das in der Vergänglichkeit, mit der Vergänglichkeit lieben zu können, sucht. Und man merkt auch, dass er irgendwie, oder man kann es sogar hören, es gibt ein relativ langes Zitat, dass er auch in dieser Unsterblichkeit leidet, dass die Zeit für ihn eher zu einer Last geworden ist. Und das ist, finde ich, auch so eine, Kinski oder Herzog begeht da, finde ich, auch so eine Neuverhandlung mit Begriffen wie Leben und Tod und Zeit und so weiter und so fort, was das alles so mit diesem menschlichen Dasein zu tun hat. Und da bekommt Kinskis Nosferatu viel mehr Tiefe, viel mehr Präsenz und wird viel mehr zum Protagonisten des Films, als es auch schon Murnaus Nosferatu geworden ist. Da hatten wir auch spekuliert, dass er auch dann irgendwie schon zur Hauptfigur wird und dann irgendwie der Player ist, den man letztlich irgendwie zuhören möchte oder wo man selbst anfängt zu glauben, na, ist irgendwie nicht nur böse, sondern es gibt noch irgendwie eine zweite Ebene. Das wird hier nochmal ja, viel, viel stärker ausgestellt. Ja, genau. Ja. Wie siehst du das?
Ich sehe es sehr ähnlich. Also du hast schon das Wichtige oder was für mich besonders wichtig ist vorweggenommen, nämlich dieses Leiden in der Ewigkeit. Also er sagt ganz, ganz deutlich an zwei Stellen im Film, dass er nicht weiß, ob es schlimmer ist, zu sterben, beziehungsweise er glaubt, dass es schlimmer ist, in ewigen Qualen zu leben und nicht sterben zu können im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, also das sagt er einmal zu Jonathan Harker in einer abgewandelten Form und dann später nochmal zu Isabella Adjani, wenn er dann, oder zu Lucy, ich sage immer die Schauspielnamen, ich wechsle das immer so oder geht da nicht so vorsichtig mit um, wenn er sie besucht das erste Mal, wenn sie vorm Spiegel steht, sitzt und er dann reinkommt und wir dann mitbekommen, okay, hier ist eine Präsenz, aber sie hat natürlich kein Spiegelbild, im Gegensatz zum Originalfilm, da hat Nosferatu ein Spiegelbild. Also hier ist man auch näher vielleicht am Roman von Bram Stoker dran oder an diesem klassischen Vampir-Mythos eigentlich. Und Ich finde, er bekommt eine größere Tiefe, also er bekommt zumindest auch mal sowas wie eine Motivation im Großen und Ganzen oder diese Motivation wird stärker, dass es hier eben auch um ein Wesen mit Gefühlen geht. Das haben wir im Originalfilm, bekommen wir das eher subtil mitgeliefert, beziehungsweise müssen das vielleicht auch so ein bisschen reininterpretieren, weil diese Einsamkeit einfach sehr stark zur Schau gestellt wird da auch. Ich finde aber auch, dass er sich für diese Figur als eigentliche Figur nicht so wirklich interessiert, sondern ich glaube, es geht ihm hier auch darum, ein Statement zu machen, nämlich diese Gewissheit über das ewige Leben, dass das so eine Art Leidensprozess ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das für mich sehr wichtig ist, dann, wenn wir später wieder in Wismar sind und sich diese Gesellschaft mit dem Bewusstsein der Pest oder dass die Pest jetzt da ist, total verändert. Denn dann haben wir nämlich das Auflösen aller möglichen Gesellschaftsstrukturen, wie wir sie vorher etabliert bekommen haben. Klassengefälle oder auch so etwas wie Eigentumsverhältnisse gibt es dann im Prinzip gar nicht mehr. Wo im Originalfilm die Leute sich in den eigenen vier Wänden verbarrikadieren und auf keinen Fall nach draußen gehen wollen, tanzen sie nun auf den Straßen und auf dem Platz. Und das sind dann irgendwelche Schweine, die da in der Gegend rumlaufen und so. Ne? Also im Prinzip diese Eigentumsverhältnisse lösen sich völlig auf. Man hat das Gefühl, die Leute sind auf einmal miteinander und feiern, wenn man so möchte, das Leben. Und das wirkt sehr grotesk irgendwie. Es wirkt aber in ihrem Sinne auch irgendwie sinnvoll. Und ich glaube, das Statement, was dahinter liegt, ist, dass Werner Herzog, glaube ich, der Meinung ist oder das so beschreibt, dass diese festen Gesellschaftsstrukturen wie zu Beginn eigentlich nur bestehen können, weil man eigentlich nicht so lebt, als sei man sterblich. Weißt du, weil man so in diesen Routinen drin ist und eigentlich das Gefühl hat, das geht ewig so weiter und eigentlich nicht sich über dieses Bewusstsein im Alltag verfügt, dass man tatsächlich irgendwann sterben wird und dass das Leben irgendwann vorbei ist und man vielleicht nichts aus dem Leben gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein über das baldige Sterben, was potenziell durch die Pest eintritt, dafür sorgt, dass sich das auflöst, dass auf einmal alle verschiedenen Menschen dann auch auf den Straßen an einem Tisch sitzen und miteinander speisen und sich unterhalten und dass es auch völlig egal ist, ob da tausende von Ratten in der Stadt dann rumlaufen oder sowas, sondern alles koexistiert einfach so nebenher. Und die Leute tun einen Teufel, sich dann nach drinnen zu verziehen, sondern sie wissen, okay, vielleicht sterben wir ja tatsächlich irgendwie. Und wir müssen jetzt eigentlich das wenige bisschen Leben, was uns noch bleibt, ausnutzen und einfach den Spaß unseres Lebens haben. Und das ist im Prinzip, glaube ich, so ein bisschen die Kritik, die dahinter steckt, dass wir im Alltag vielleicht nicht unbedingt so leben, wie es vielleicht unserer eigenen kurzen Lebensspanne, die wir ja auch tatsächlich so auch ohne eine Krankheit oder so haben, angemessen wäre. Das ist so das, was ich so politisch dahinter lese. Und da lese ich eben Graf Orlok als einen Katalysator dafür, beziehungsweise für ein Symbol für eben dieses ewige Leben, für dieses Unbewusstsein oder für diese Gewissheit, dass man nicht sterben kann, sozusagen. Ne? Das wird, glaube ich, relativ klar durch seine Aussagen und dann den Kontrast, der sich zwischen ihm und dann der Bevölkerung dann herstellen lässt.
Ja, in den Augen oder aus der Sicht mit den, also wenn man das Ganze jetzt mit den Augen Nosferatus liest, wäre also der Pesttod ja eigentlich oder die Gewissheit, durch die Pest zu sterben, ja eben nicht mal das Schlimmste, sondern eher wiederum eine Chance, das Leben zu erkennen. Er sagt ja auch, ich habe mir das sogar mal aufgeschrieben, der Tod ist nicht alles, es gibt viel Schlimmeres. Können Sie sich vorstellen, dass man Jahrhunderte überdauert und jeden Tag dieselben Nichtigkeiten miterlebt? Also, dass eigentlich der Tod, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie neu bewertet wird. Sonst ist immer ein langes Leben gleich ein gutes Leben, aber hier dient der Tod eben so eine Art Befreiung, so eine Art Katharsis aus einem Trott der immer selben Nichtigkeiten. Das gute Leben rechtfertigt sich eben nicht, ja, also nicht selbst eben durch eine lange Dauer, durch ein langes Leben, sondern eben durch das, was Kinskis Dracula begehrt. Im Prinzip Liebe, Hoffnung, Freude, und so dieses Erleben abseits ja, von dem, was wir eigentlich am Anfang sehen. Wir sitzen irgendwie zum Frühstück beieinander, gehen unserer Routine nach, gehen irgendwie zur Arbeit, können uns gar nicht so richtig über das verargumentieren, was wir eigentlich begehren und das und dem widmen, was uns eigentlich ausmacht oder was uns eigentlich, sage ich mal, so an Portfolio, ja, vielleicht so an geistiger Leidenschaft in die Wiege gelegt wurde, sondern man bewegt sich eben in einer Gesellschaft eingekastet, ja, in seinem Alltag. Und das hat eben dann so eine Entität wie Graf Dracula mitbekommen. Er wurde dann sicherlich irgendwie auch ausgegrenzt und kommt dann eben als Wiedergänger, als Peiniger, zumindest auf der ersten Ebene zurück. Hier gibt es halt nochmal, wie gesagt, den Einschlag, dass hier, wie du schon sagst, dass das Ganze so ein bisschen dieses Leben, dieses Alltägliche zu einem Politikum gemacht wird, was dann wiederum durch Dracula, durch Graf Dracula, ja, so ein bisschen neu verhandelt wird, so ein bisschen reorganisiert wird. Und dass man, wie gesagt, auch mit diesen Begriffen, die Pest kommt nach Wismar und bringt den Tod mit sich und so diese ganzen verfemenden Begriffe, mit denen man ja Dracula irgendwie exkludieren möchte. Man möchte ihn ja irgendwie außerhalb der Grenzen halten, man möchte ja irgendwie ihn vergessen, man möchte ihn irgendwie auf eine Burg stecken und sagen, da ist es, deswegen dürfen wir da nicht hingehen, aber wenn wir da nicht hingehen, haben wir auch keine Probleme. Und so mit diesen kleinen Büchlein, die daran erinnern sollen, die dann aber auch irgendwo verstauben und alles gerät irgendwie in Vergessenheit, was es da mal irgendwie an Bösen und an Dingen gab, die irgendwie nicht irgendwie in diese gute christliche, bürgerliche Welt reinpassen. Das kommt dann halt auf einmal wieder und ja, möchte im wahrsten Sinne des Wortes behandelt werden mit aller Sehnsucht und möchte irgendwie von der Gesellschaft gezeigt bekommen, hier, was habt ihr noch für mich übrig? Ich bringe euch das mit, was ihr mir andichtet, was ihr in meinen Mythos irgendwie alles reinsteckt, dass ich irgendwie verantwortlich für dies, das und jenes bin. Aber jetzt zeigt mir doch mal irgendwie, was habt ihr, was könnt ihr mir bieten, außer irgendwie Alltag, außer irgendwie Beziehung und Bourgeoisie, die sich darin rechtfertigt, irgendeinen bürgerlichen Status zu erhalten, um gesellschaftlich arriviert zu sein. Ja, richtig.
Genau, das funktioniert wunderbar. Eben durch das Aussparen der Horrorelemente und auch durch die Besetzung von Klaus Kinski eben, weil das wirkte auch auf mich, selbst jemand, der nicht in dieser Zeit lebte tatsächlich und den dann jetzt nicht tagtäglich, aber immer mal wieder in so einer Talkshow gesehen hat, wirkt das auf mich fast ein bisschen lächerlich, weil ich sehe eben nicht den bösen Vampir, sondern ich sehe halt diesen Spinner aus dem Fernsehen dann irgendwie als Publikum von damals, ne, der da jetzt in diese Rolle dann reingezwängt wird. Und es wirkt ja auch alles, dadurch wirkt das auch alles, finde ich zumindest, überhaupt nicht bedrohlich. Also sowohl Klaus Kinski als Nosferatu oder als Dracula nicht, als auch die Ratten. Die Ratten wirken zwar dann schon ein bisschen eklig dann, auch in dieser großen Form und so, aber selbst sie werden musikalisch ja von so einer lieblichen
Ja.
Melodie dann begleitet. Ne? Das wirkt ja nicht bedrohlich oder als etwas Schlimmes oder sowas, sondern es wirkt eigentlich eher wie, ja, nicht eine Befreiung, aber es ist im Endeffekt ja eine Befreiung, die damit durch diese Inszenierungselemente zumindest vorbereitet wird im Endeffekt. Ne? Und dann kann man auch darüber reden, ob nicht vielleicht sogar in diesem Fall der Tod von Dracula auch eine Befreiung für ihn selbst ist, wobei man dann auch wiederum weiter überlegen kann, ist diese Identität, die Jonathan Harker am Ende hat, ist das eigentlich eine Vampir-Identität von ihm selbst oder lebt nicht einfach nur Dracula in ihm weiter und ist dadurch auch wieder zum ewigen Leben verdammt und dadurch ist es dann wiederum auch wiederum sehr tragisch für die Kinski-Figur dann im Endeffekt, ne? Also das kann man ja so oder so sehen. Und so oder so ist es aber dann ein Ende, das dann dadurch eine gewisse Tragik hat, weil eine der beiden Figuren auf jeden Fall leiden wird, weil uns klar ist, entweder wird Dracula in diesem Körper weiterleben und sein Leiden geht weiter, oder Jonathan Harker ist jetzt neu in dieser Vampir-Identität und wird dann irgendwann zu genau diesem leidenden Wesen, wie wir es bisher gesehen haben, anhand von dem Kinski-Dracula im Endeffekt, ne? Und das macht das Ganze schon sehr tragisch im Großen und Ganzen. Aber die Gesellschaft an sich, die fühlt sich sehr befreit an und sehr offen an. Und ne, und diese ganzen Strukturen sind halt weg dann
auf einmal. Hat irgendwie so einen kleinen Reset bekommen, der aber nicht wirklich tragisch daherkommt. Du hast gerade schon die Rattenszenen angesprochen. Fand ich schon ziemlich beeindruckend, das mal so zu sehen. Also tausende Ratten auf einem Fleck, irgendwie ohne CGI. Man sieht wirklich, das sind halt irgendwie lebendige, das sind Ratten irgendwie zu tausenden auf Tischen oder irgendwie vor einer Tür und so weiter, die sich da sammeln und die da über sich drüber steigen und die wirklich große, also Flächen der Requisite einfach bedecken. Teppiche voll Ratten. Das ist schon ein sehr surreales Bild und auch sehr, sehr ungewöhnlich oder vielleicht auch für die Zeit relativ visionär, sich zu denken, na komm, wir gehen jetzt mal irgendwie nach Delft, da in irgendeine Stadt rein, suchen uns da irgendwie so einen schönen Bereich aus und hauen da mal einfach irgendwie, keine Ahnung, 3000 Ratten rein und gucken mal, was passiert. Also ich frage mich auch, wie muss das vor Ort gewesen sein, da mit tausenden Ratten, da muss es ja, also wird es jetzt keine Dompteure geben oder kein Zoohandel, der da sagt, nein, wir spenden euch das mal. Also das muss ja ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein, da diese Ratten erstmal hinzubuxieren, dann irgendwie der Stadt zu verkaufen. Nein, wir hauen jetzt hier mal irgendwie 10.000 Ratten rein, wir fangen die dann alle wieder ein. Was dann aus den Ratten wird, würde ich gerne mal wissen. Und wie die Szenen dann auch vor Ort gestaltet wurden und auch, sage ich mal, wie man mit so vielen Tieren intendiert und zielgerichtet arbeiten kann. Also stelle ich mir sehr, sehr interessant vor.
Ja, und ich finde, man hat auch Empathie mit diesen Ratten. Also gerade wenn sie dann inszeniert werden, wie sie an diesem Steg dann in die Stadt reinkommen, denkt man sich auch so, oh, hoffentlich fällt da jetzt keiner ins Wasser. Ja. Wobei die, glaube ich, auch schwimmen können ganz gut. Ne? Ja. Aber trotzdem denkt man sich so, oh, hoffentlich überleben die und hoffentlich geht da nicht schief mit denen und so. Ne? Und es ist irgendwie schön, dass man auch als Zuschauer, also ging mir zumindest so, sich denkt, ja, hoffentlich bleiben die alle am Leben. Dann im Endeffekt, vielleicht auch, weil man weiß, was ja im Verlauf des Films dann ungefähr passieren wird, dass sie ja Überträger der Pest sind und dass sich das auch nicht verhindern lässt, durch, wenn da mal ein, zwei ins Wasser fallen oder so. Ja.
Ich glaube, Werner Herzog war es in seinem Film immer relativ egal. Wir haben ja, du hast schon angesprochen, bei Aguirre haben wir auch so Äffchen, die mit auf dem Floß sind, die dann auch mal irgendwie ins Wasser purzeln oder mal runterfallen und so weiter. Ich glaube, da gab es dann auch es sollte immer ein Affe sein, aber ich glaube, es gab dann auch mehrere Ersatztiere, dass falls mal irgendwie einer vom Floß fällt und nicht wiederkommt, dass die dann auch ersetzt werden können. Und ich glaube, in diesem Szenenbild auf diesem Marktplatz liegt auch in einer Szene ein totes Pferd. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann irgendwie zu einem Abdecker gegangen ist oder irgendwie ein altes Pferd extra noch eingeschläfert hat oder so. Also ich glaube, da war Werner Herzog in den 70er, 80ern sehr schmerzfrei, auch durchaus den Tod von Tieren für seine Filme in Kauf zu nehmen. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass da auch wirklich, also zahlreiche Ratten, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur irgendwie jetzt gesponnen ist oder ob das wirklich der Realität entspricht, dass auch halt zahlreiche Ratten irgendwie einfach gestorben sind auf dem Transport, auf der Reise hin, zurück und so weiter. Da wurde wirklich für den Film im wahrsten Sinne des Wortes viel geopfert. Ja.
Genau. Und da, wie gesagt, gibt viel Empathie, ne? Vor allem mit den Ratten, mit Graf Dracula, dann im Großen und Ganzen, der ja auch dadurch gerade eben nicht bedrohlich wird, das habe ich eben vergessen zu sagen, dass wir ja auch eigentlich nur ein einziges Mal überhaupt sowas wie übernatürliche Fähigkeiten von ihm sehen. Und das ist meiner Meinung nach, wenn Jonathan Harker ankommt und die Tür sich ganz automatisch öffnet und dann Graf Dracula dort steht. Aber zum Beispiel sowas wie diesen Stop-Motion-Trick, dass sich der Sarg, in dem Graf Dracula liegt, automatisch schließt, das sehen wir gar nicht. Ne? Man guckt dann sich diese Szene an und wartet eigentlich darauf, ne? Und fragt sich, wie machen die das jetzt? Aber es passiert nicht. Ne? Er deckt sich dann einfach selber physisch zu. So damit. Ne? Und hat eben keine übernatürlichen Fähigkeiten. Ja. Was die diese Figur natürlich auch näher an die Realität wieder heranrückt wiederum, ne? Also das ist schon ganz interessant. Das ist jetzt kein großer Horrorfilm oder sowas, sondern es geht dann schon darum, in der Tradition des neudeutschen Films diese Gesellschaftsstrukturen aufzulösen und zu hinterfragen. Und das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht als jemand, der sich sowas gerne anguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch gar nicht mehr so viel, aber du hast natürlich, oder ich habe eigentlich gar nichts mehr, aber du kannst natürlich, wir können natürlich über Themen von dir weiterhin sprechen, wenn du irgendwelche hast.
Ich überlege gerade, also er hat dann ja, ich hatte das bereits angeteasert, er hat dann ja an Jonathan Harker wirklich ausgiebig wahrscheinlich gesaugt und hat ihm wirklich, sage ich mal, eine ganze Menge Blut ausgesaugt, wahrscheinlich für die Reise und so weiter und so fort, dass er da irgendwie versorgt ist und da irgendwie mehrere Wochen im Sarg bedenkenlos schlummern kann, auf dem Weg natürlich über Wasser. Könnte man da auch sagen, dass, weil ja dann Jonathan Harker, sag ich mal, der neue Vampir oder, sag ich mal, im mythologischen Sinne des Vampirismus ist ja, der Vampirismus ist ja auch irgendwie auch ansteckend, ist ja irgendwie auch eine Seuche. Und der eine Vampir kann quasi sein, im wahrsten Sinne des Wortes ja auch irgendwie übertragen. Haben die beiden einfach das Leben getauscht? Er wollte einfach mal Jonathan Harker sein, wollte sich, sag ich mal, mit Lucy in seinem Horizont, was ihm halt übrig bleibt, er fasst ihr, glaube ich, auch an die Brust. Also so ein bisschen so ein Sinn von Erotik mag schon da sein, aber er wollte sie dann natürlich aussaugen und sterben. Also ihm wurde quasi sein Wunsch erfüllt, nochmal dieser größten Form der Leidenschaft nachzugehen und dann zu sterben, wie es Jonathan Harker dann auch irgendwann während seines Ablebens gemacht hätte. Und Jonathan Harker hat dann eben die Bürde des Vampirs bekommen und ist dann ja sofort irgendwie zurück zur Burg geritten und so weiter. Als er dann aus diesem Kreis diese Hostie da befreit wurde von der Putzfrau oder von der Hausmagd, was auch immer das war. Könnte man sagen, die also haben einfach irgendwie die Rollen getauscht.
Ich glaube nicht, dass Dracula tatsächlich in dieses bürgerliche Konstrukt rein wollte. Ich glaube, vielleicht wollte es vielleicht. Müsste man drüber nachdenken. Also er wollte ja auf jeden Fall sexuelle Begierde befriedigen, indem er eben Lucy den Hals aussaugt und dadurch ein erotisches Erlebnis hat. Das ist etwas, was ihm anscheinend nicht häufig vergönnt ist, eben durch seine Identität als ausgestoßene Persönlichkeit und als jemand, der sehr abgeschieden aus der Gesellschaft herauslebt, der auch sofort abgelehnt werden würde von einem Menschen, wenn er ihm auf der Straße begegnet oder sowas wahrscheinlich, ne? Und gleichzeitig finde ich es ganz spannend, dass du das als einen Tausch sozusagen darstellst, dass man eben mit Jonathan Harker eine Figur hat, die nichts Besseres zu tun hat, als möglichst schnell sich aus dieser Gesellschaft rauszulösen und wegzureiten. Ja. Ne? Also man könnte vielleicht auch sagen, dass man, oder das übertragen aufs reale Leben in einer gewissen Weise, dass man vielleicht dann wirklich eine Sehnsucht nach einem bürgerlichen Leben oder nach sexueller Begierde entwickelt oder nach genau dem, was Jonathan Harker zu Beginn hat, wenn man eben als Außenseiter in einer Gesellschaft lebt und oder außerhalb einer Gesellschaft, je nachdem, wie man es sieht. Und gleichzeitig, wenn man dann über eine längere Zeit drin ist, vielleicht nichts Besseres zu tun hat, als rauszukommen dann irgendwie. Ne? Kann man natürlich allgemeingültig nicht sagen. Ne? Es gibt ja, gehörst ja auch zu der Sorte Menschen, die eine sehr glückliche Beziehung führen, dann würde ich mal vermuten. Ne? Aber trotzdem ist das ja so als Gegensatz erstmal nichts Verkehrtes. Ne? Ja, und zumindest so ein paar Stachel, die vielleicht irgendwie drin sitzen könnten in einer Beziehung, was weiß ich, oder im Außenseitertum dann irgendwie offen zu legen und einem selbst bewusst zu machen irgendwie vielleicht, ne? Also ich würde das jetzt nicht ausschließen. Ich finde das eigentlich ziemlich spannend, dass man das, also ich bin zwar auch, das kann ich offenlegen, liebe Ladies, glücklicher Single, aber trotzdem gibt's ja immer mal wieder Momente, wo man sich nach so etwas wie einer Beziehung sehnt dann irgendwie, ne? Ist ganz klar. Also das so, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in bestimmten Momenten für jemanden in einer längeren Beziehung auch manchmal so ist, dass man sich denkt, oh, ich habe halt eigentlich keinen Bock, zu Schwiegermutters Geburtstag zu gehen, und wenn ich jetzt Single wäre, könnte ich den ganzen Abend zocken oder was weiß ich. Ne?
Ja.
Hat man ja vielleicht immer mal, keine Ahnung.
Wir bleiben so ein bisschen in der Ecke, das wäre mein letzter Punkt, aber geh noch mal so ein bisschen auf die Ästhetik zurück. Wir haben ja im Verlauf des Films, also ich würde gerade sagen, so in der ersten Hälfte, haben wir wirklich diese langen und fast schon hypnotischen Landschaftsaufnahmen. Wir haben fast schon wie so eine Art Traumszenerien, die ja vielleicht diesem expressionistischen Gemälden nachgefunden sind oder eher romantischen Gemälden. Ich spiele da jetzt so ein bisschen auf Caspar David Friedrich an. Und das erzeugt bei mir zumindest, das hat also zumindest sehr manifest zur ersten Sichtung, hat schon auch so eine richtige Sogwirkung erzeugt, dass man sich gar nicht satt sehen konnte an diesen Szenen. Natürlich ist da noch, also Florian Fricke, also quasi der Frontmann Popol Vuh, hat für den Score gesorgt und erzeugt da wirklich so dieses melancholische, schwermütige, wo man sich manchmal so gern drin badet, in so intimen, persönlichen Momenten. Und wenn das Film schafft, diese Form von Assoziation und Kontemplation, da wird man dann irgendwie selbst zum Dracula und möchte sich irgendwie gar nicht dran satt sehen und möchte den Film oder die Stimmung, die in diesen Szenen sind, auch irgendwie so aussaugen. Im wahrsten Sinne, also tatsächlich, ich höre auch gern die Musik, also nach, ohne den Film. Und dann hat man sofort die Szenen im Kopf, wie beispielsweise Jonathan Harker durch die Wälder reitet oder wie er am Strand mit Lucy entlang geht dem großen Nichts. Da ist irgendwie, also erinnert mich an der Mönch am Meer, gibt es glaube ich ein Gemälde von Caspar David Friedrich, rechts ist das Wasser und links ist irgendwie der endlose Strand und man hat irgendwie einen weißen, im total charakterlosen Himmel, alles ist irgendwie so flüchtig und so schwermütig, aber dann auch irgendwie so schön und so hoffnungsvoll. Gerade in Kombination mit der Musik. Ich weiß nicht, geht's da nur mir so oder kannst du das nachempfinden?
Ich kann das nachvollziehen und ich finde, es passt auch ziemlich gut an das, was wir bisher herausgearbeitet haben über den Film, dass es im Prinzip an beiden Orten, die wir im Prinzip so als über die wir den an denen wir den Großteil des Films verbringen, also zum einen in Wismar als auch in dem Schloss von Graf Dracula, kein unendliches glückliches Leben im Prinzip gibt, sondern dass eigentlich das Schöne dazwischen ist, auf diesem Weg dazwischen, ne? Also indem man dann diese romantischen Bilder dann eben hat, von denen du schon gesprochen hast, und dann eben auch diese Musik, vor allem das Rheingold eben, was so diese total romantische Stimmung eigentlich befördert und dann auch in diesen großen Panoramen dann, oder ja gut, Panoramen sind es gar nicht, eher sind so totalen eher, aber trotzdem hat das was total Schönes, dass es auch so leicht nebelig ist noch dazu, das ist so eine richtig schöne romantische Naturstimmung im Prinzip, ja. Also das im Prinzip auch hier, auch das im Gegensatz zu dem Original Nosferatu, dass die Natur eben auch als etwas durchgängig Schönes beschrieben wird, indem es auch gar keine Gefahr durch irgendwelche Tiere wie einen Wolfsmenschen gibt oder sowas, ne? Oder einen Werwolf war es ja im Original, sondern eigentlich ist das alles nur schön und toll und setzt sich sowohl auf bildlicher Ebene als auch durch die Musik eben fort, weil so an beiden Polen des Films, also der Stadt und dem Schloss, haben wir ja auch so gut wie gar keine Musik oder sowas, die da drüber gelegt wird, ne? Sondern eigentlich wird der Film ästhetisch anspruchsvoller beziehungsweise ästhetisch schöner für ein Publikum, und da geht's nicht nur dir so, geht's mir auch so, wenn wir uns dazwischen befinden eigentlich, ne? Auf diesen transitorischen Wegen. So. Genau.
Ja, genau. Also das ist so zumindest ein Grund, weswegen ich an dem Film wirklich so ein bisschen kleben geblieben bin. Ist jetzt nicht des Grusels wegen, weil das jetzt ein ganz toller Horrorfilm wäre oder weil der eben irgendwie Murnaus Nosferatu Tribut zollt, sondern weil da eben so dieses Zerbrechliche, dieses Sensible auch eben in dieser Horror-Ikone irgendwie drinsteckt und das Ganze zu so einer, ja, zerbrechlichen, schönen, hoffnungsvollen, aber dann doch irgendwie auch so schwindenden oder so eine schwindende Stimmung erzeugt, die ich während des Schauens und darüber hinaus, wenn man sich mal der Musik widmet, sehr inspirierend finde. Macht wirklich immer wieder großen Spaß. Das Ganze zu hören und zu sehen ist natürlich auch toll gefilmt. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Herzogs, also Popol Vuh ist natürlich auch so Haus- und Hofmusiker, aber auch der Kameramann, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ist glaube ich auch so ein bisschen so der Best Buddy Herzogs gewesen, die ganz viele Filme wo gemeinsam gedreht haben, nicht nur die Kinski-Streifen, sondern auch darüber hinaus haben die sich da irgendwie sehr gut verstanden. Und ich glaube, diese Kombination aus Kameramann, Herzog und Popol Vuh ist für mich eine Kombination, weswegen Werner Herzog für mich auch die Kinski-Filme immer ganz tolle Filme macht. Ich kann dem Werner Herzog-Film immer irgendwie ganz viel abgewinnen. Und
Also
hab da immer, ja.
ganz kurz, Jörg Schmidt-Reitwein wird es hier als
Schmidt-Reitwein, genau.
Cinematographer
Ja.
angegeben. War mir auch kein Begriff bisher,
Okay.
aber interessant zu wissen,
Ja,
ne?
ich habe irgendwie mal drüber hinweggelesen. Werner Herzog ist ja, glaube ich, irgendwie einmal im Jahr irgendwie im Filmmuseum in München und so weiter. Und da kann man den mit, da guckt man sich immer einen Film seiner Heritage an und kann dann irgendwie ein paar Fragen stellen. Und der steht, glaube ich, immer bei EPD-Film. Das war quasi letztens auch, vorgestern, vorvorgestern in München, ja. Kann man mal nachlesen, ja. Und da wurde jetzt quasi vor ein paar Tagen auch Nosferatu geschaut und da konnte er dann noch irgendwie so ein bisschen Trivia beantworten und hat dann noch mal so ein paar Anekdoten zum Besten gegeben. Ja, wirklich cool, was der Mann wahrscheinlich heute noch macht, weiß ich gerade gar nicht so richtig. Er macht auf jeden Fall noch was, aber auch zu der Zeit eben gemacht hat. Ja, zählen die Kinski-Filme natürlich mit dazu, die sind super.
Absolut, ja. Wobei ich auch dazu geben muss, dass ich nur diesen und Aguirre kenne. Ich
Ach so.
habe Fitzcarraldo beispielsweise noch nicht gesehen
Noch nicht
oder auch
gesehen.
seine Wojtek-Verfilmung, da spielt er,
Ja.
glaube ich, auch mit, ne?
Ja.
Genau. Alles noch ein blinder Fleck, aber ich habe die Box zu Hause. Das heißt, ich werde mir das irgendwann mal jetzt vielleicht im neuen Jahr dann geben. Weiß nicht, wie
Ja.
viel Zeit ich jetzt zwischen den Jahren habe dafür.
Vielleicht sehen wir hier einen Werner Herzog-Film auf dem Tisch mal wieder im nächsten Jahr. Gucken wir mal.
Also.
Alles klar. Das wäre es soweit von meiner Seite gewesen. Ich hätte noch eine Anekdote gehabt.
Ja, erzähl ruhig.
Und zwar wird ja ein Teil, zumindest Jonathan Harkers Ankunft zum Grafen Dracula, bevor es quasi dem Steinfelsberg aufgeht, wurde in der Partnachklamm gedreht in Garmisch-Partenkirchen. Und da war ich auch schon in der Partnachklamm. Ich wollte, das war an einem Tag, an dem ich auf die Zugspitze wollte, mit Pauline, meiner Freundin. Und wir haben uns sehr früh losgemacht und es war im Film eine ähnliche Tageshelligkeit wie da bei uns. Also ich konnte mich quasi genau noch an die ersten Meter erinnern, die da, das muss ganz am Anfang der Partnachklamm sein, da haben die das gleich gedreht, wie da die Stromschnellen wirklich rechts an einem vorbeibrechen, ist wahnsinnig laut. Und es war zu der Zeit auch noch wahnsinnig dunkel, wir hatten irgendwie Kopflampen, aber irgendwann war der Weg versperrt. So war abgesperrt, irgendwie war eine, ist eine Brücke eingebrochen und so weiter. Wir konnten leider nicht weiter, sind dann irgendwie einen Trampelpfad hochgegangen. Wir hätten dann über die Brücke gemusst und so weiter und so fort, haben wir da nicht gemacht, haben riesen Umweg gegangen, sind dann irgendwann an der Zugspitze angekommen. Aber das war mal ganz schön. Dachte ich mir so, Moment, was machen die jetzt an der Partnachklamm? Soll das jetzt irgendwie in Transsilvanien sein? Aber ja, zeigt, dass der Film wirklich an unterschiedlichen Orten dann irgendwie kompiliert wird zu einem Film, ist ganz schön, fällt einem nicht auf, wenn man das jetzt nicht kennt, wirkt schon rund, wirkt alles irgendwie aus einem Guss, man lässt sich auch Delft als Wismar verkaufen, das stört alles nicht und führt wirklich zu so einem schönen Gesamterlebnis. Aber ja, das war so ein kleines Aha-Erlebnis, den Weg kennst du noch, bist du da auch schon lang gegangen, ja, ganz witzig.
Ja, cool. Ja, finde ich sehr schön. Damit haben wir es hier. Ich bin unfassbar gespannt darauf, was Robert Eggers aus diesem Stoff macht. Ich kann es mir momentan noch sehr schwer vorstellen. Ich habe zwar vorhin gesagt, vielleicht wird diese Überfahrt nach Wismar ein bisschen exzessiver ausgestaltet, mit vielleicht ein bisschen mehr Gewalt, aber auch Robert Eggers ist jetzt nicht für Gewaltspitzen irgendwie bekannt in diesem Maße, ne? Sondern eher für
Nicht so richtig, nee.
künstlerische Bildkonstruktion. Und
Ja.
davon werden wir, glaube ich, schon eine Menge bekommen. Aber ich bin sehr gespannt, weil wir jetzt ja sehr viel darüber gesprochen haben, für was Nosferatu im Original steht, für was er jetzt hier steht, wie diese Gesellschaftsstrukturen aufbereitet werden. Wir wissen ja so ein paar Sachen zumindest, dass er, was die Namen angeht, wieder auf die Originalnamen aus dem Originalfilm von Murnau zurückgreifen wird. Darüber hinaus bin ich aber sehr gespannt, was er dann eben im Jahr 2024 mit diesem Stoff uns Neues zu erzählen hat und welche Dimensionen wir dort dann in seinem neuen Film begutachten können. Ich habe keine Vorstellung oder nur eine sehr rudimentäre, bin aber extrem gespannt darauf und freue mich richtig darauf,
Ja.
diesen Film zu sehen.
Ich freue mich auch und ich würde mich freuen, wenn ich mich gruseln würde. So dieser Eggers'sche Slow Horror, den er zum Beispiel in The Witch hat, da bleibt so diese exzessive Gewalt eher im Wagen, eher im Ungesehenen, ist aber durchaus da. Ich glaube, in The Witch wurde dann auch irgendwie so ein Säugling auch zu so einer Paste zermahlen, mit der sich dann die Hexe irgendwie eingerieben hat und so weiter. Also er schreckt schon nicht davor zurück, dann auch gewisse Tabus zu überschreiten. Inwiefern das natürlich Platz in den Nosferatu- bzw. Dracula-Stoffen hat, wird man sehen. Aber ich hoffe wirklich auf eine, ja, gruselige Perle. Das würde das Ganze jetzt noch schön komplettieren. Irgendwie Murnau haben wir irgendwie den Expressionismus, dann haben wir mit Herzog so ein bisschen das Melodram und jetzt haben wir da mal wirklich wirklich so ein High-Class, Slow-Horror-Brecher mit Robert Eggers und Nosferatu. Ich hoffe, das wird irgendwie ein bisschen gruselig.
Ja, wird sehr gelobt. Also es gab ja irgendwie eine Premiere anscheinend und die halbe deutsche YouTube-Landschaft war da und hat jetzt schon die Videos über diesen Film gemacht. Ich habe mir ein paar davon tatsächlich auch angesehen und was ich immer wieder gehört habe, Bill Skarsgård ist nicht zu erkennen in seiner Rolle als Nosferatu. Bin sehr gespannt auf das Design, auf diesen Film generell. Ich glaube, das wird ganz, ganz toll und das wird dann das erste Thema bei uns im neuen Jahr dann. Genau.
So machen wir es. Ich freue mich auf die Sichtung. Wenn es sonst nichts weiter gibt, dann würde ich euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen fleißigen Weihnachtsmann oder eine fleißige Weihnachtsfrau. Ganz wie ihr möchtet, wir hören uns im neuen Jahr wieder mit Nosferatu. Ganz genau.
Ich schließe mich an. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, macht's gut. Ciao.
Ciao.